Erstens, Herr Meyer ist, wie ich jetzt eben nochmal mich auf den Stand gebracht habe, seit jetzt über 9 Jahren in dem Medienwissenschaftler beschäftigt, zuerst bei der Dresdner Bank, die da in einer Pionierrolle getreten ist und die dann zu Zeiten gepusht hat, als von Internet gerade so die Rede war. War mehrere Jahre bei Profonde, also an der Anbieterseite, kennt sich also auch in Sachen Content und Strukturen gut aus. Hat sie wieder zurückgewechselt in den Bankenbereich, war bei der DIBA eigentlich tätig, mehrere Jahre bei der Raiffeisen. Dort zuständig für die Bildung, speziell in neuen Medien. Also, wenn ich jetzt vergleichen dürfte, würde ich sagen, wir würden in etwa gleiche Dinge tun wie unser Unternehmen. Nur, dass ihr jetzt ein klein bisschen größer ist als man. Das Herr Meyer da ist, freut mich besonders, weil er morgen live geht an Lernportal und in dem Zusammenhang einige Vorbereitungen hatte und trotzdem hier ist. Vielen super herzlichen Dank dafür. Was wir uns vorstellen werden, hat in erster Linie mit Ihrem Hauptarbeitsgebiet zu tun, Herr Meyer. Ich habe verstanden, was der große Fragenmuster wird sein, vor allem, wie eigentlich finden aus Weiterbildung in der Unternehmensstrategie ihren Platz? Wie müssen wir sie neu gestalten, wenn wir das eine mit dem anderen denken? Und ich habe übrigens auch Fragen aus dem Publikum, die im Vorfeld an mich herangetragen wurden, weitergegeben, auch mit der Einleitungsfrage mich mit Herrn Meyer auseinandergesetzt und mal geschaut, ja, wie sieht es eigentlich aus, wenn man die als so kostenintensiv verschiedene neuen Medien einsetzt, gerade bei den Unternehmen, das nicht dafür bekannt ist, dass es viele Gelder einfach mal so investiert. Wie sieht es also mit dem Return on Investment aus? Was ist die Performance, die man wirklich erreicht am Arbeitsplatz, wenn man diese Dinge einsetzt? Und jetzt bin ich gespannt zu hören, wie von der strategischen Ableitung wir bis zu den Performance-Indikatoren kommen und dann schauen, wie am Best-Practice-Beispiel das aussehen kann.
Okay. Ich bin gespannt. Ja, vielen Dank, Herr König. Viele Lorbeeren schon im Vorfeld. Ich hoffe, ich kann die Erwartungen auch von Ihrer Seite her soweit heute Abend decken. Wenn Sie Fragen haben, einfach schon Fragen im Vortrag. Ich will so ein bisschen darauf eingehen heute, wie machen wir das bei Raiffeisen hier in der Schweiz? Wie schaffen wir die Außenweiterbildung in die Unternehmensstrategie zu verankern? Das war ein Prozess, der hat jetzt ungefähr so ein Dreivierteljahr gedauert, wo wir im Prinzip verschiedene Aktivitäten haben. Was heißt das eigentlich? Wie unterstützen wir heute konkret eben auch Außenweiterbildung auf der Richtung Kampagnen zum Beispiel? Sie haben vielleicht jetzt in der Schweiz wahrgenommen, dass die Vorsorgekampagne der Raiffeisen gerade läuft, dort Werbung gesehen, wo wir letztendlich den Endkunden auch bedienen. Das haben wir zum Beispiel aus Ausbildungsseite auch begleitet. Da werde ich heute ein bisschen drauf eingehen, Ihnen auch Zahlen präsentieren. Was heißt das überhaupt? Was haben wir da gemacht? Wie haben wir das Ganze gemacht? Dass Sie so ein bisschen Einblick bekommen, eben wie wir das haben. Ich selber bin in der Personalentwicklung tätig, in der Raiffeisen, im Schweizer Verband der Raiffeisen, das heißt in einem übergeordneten Verbandsstruktur. Ich will Ihnen 2, 3 Folien auch kurz zeigen, damit Sie die Raiffeisen ein bisschen besser verstehen. Wer ist überhaupt Raiffeisen? Wie ist so dieses Konstrukt? Das muss man ein bisschen wissen, um auch die Herausforderungen zu sehen, die wir innerhalb der Raiffeisen auch haben. Die sind nicht unbedingt typisch wie einem sehr zentralistisch geführten Unternehmen, sondern eher durch die Genossenschaft, eher sehr dezentral geprägt. Sie dort das ein bisschen besser verstehen. Die Raiffeisen ist in der Schweiz neben der Post das dezentralste Netz. Das heißt, neben der Post hier haben wir ca. 1200 Filialen, die in der Schweiz verteilt sind. Das fängt an von Geschäftsstellen, das sind 20, 30 Mitarbeiter. Das hat aber auch Geschäftsstellen in Graubünden mit 2 Mitarbeitern, die dort eine Bank letztendlich leiten. Das ganze Konstrukt baut auf dem genossenschaftlichen Bereich. Das heißt, es sind letztendlich dort sehr autonome Unternehmen von der Anzahl 450. Das heißt, 450 alleinstehende Unternehmen in der Schweiz, wo ich praktisch als Dienstleister im Umfeld Außenweiterbildung dort Dienstleistungen anbiete und der Bank letztendlich zur Verfügung stelle. Wie gesagt, wir haben insgesamt so ca. 1200 Niederlassungen, die dort letztendlich das Geschäft am Endkunden tätigen. Ein paar Zahlen. Sie wissen auch, dass die Raiffeisen in der Schweiz sehr stark über das Kreditgeschäft wahrgenommen wird. Das ändert sich aber auch im Moment sehr stark. Wir haben 2 Kooperationspartner. Das ist einmal Fontobel hier in der Schweiz und Helvetia Patria. Das heißt Fontobel im Anlagebereich, wo wir sehr viel jetzt im Moment im Bereich Anlagefonds durchführen, Investmentbereich, aber auch, wie gesagt, mit Helvetia, wo wir sehr viel im Vorsorgeversicherungsumfeld jetzt anbieten. Was noch ganz spannend ist, ist eben, dass wir im Moment sehr viele Banken haben, die ein sehr großes Volumen bekommen. Wir haben einige Banken, die sind schon an der Milliardengrenze, beziehungsweise haben sie sogar schon überschritten. Das gab es vor 3 Jahren in der Raiffeisen noch gar nicht. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal Konstrukte, die wir bedienen als Dienstleister, die vorher von der Größe her, vom Volumen her noch nie existiert haben. Kreditthema. Wir haben ungefähr 2,5 Millionen Clients, davon sind ungefähr die Hälfte Mitglieder. Das heißt, sie sind dort Mitglieder bei der Raiffeisenbank vor Ort. Das ist für uns natürlich ein besonderes Kundenbindungsinstrument. Das ist Ihnen vielleicht auch bekannt, dass wir natürlich dort den Mitgliedern auch bestimmte Leistungen anbieten, die jetzt ein normaler Kunde in der Raiffeisenbank vielleicht nicht erhält. Das ist eben auch mit dem genossenschaftlichen Prinzip ja auch eine gewisse Mehrwert. Es gibt 22 Regionalverbände noch und es gibt eben den Schweizer Verband der Raiffeisenbanken. Und in diesem bin ich tätig, wie gesagt, in der Personalentwicklung und bin da zuständig für das ganze Thema Fachverkaufs- und Bankapplikationsausbildung. Bankapplikationsausbildung ist alles das, was mit CRM-Tools zu tun hat, mit Beratungssoftware, wo wir in den Banken einsetzen. Und eben das Fach- und Verkauf ist klar, Fachthemen von Anlage vor Basisausbildung bis hin zu Beratungskonzepten, wo wir dort die Banken schulen. Es gibt bei uns keine Organisationseinheit getrennt für E-Learning, sondern es ist alles bei mir gebündelt. Das heißt, bei mir sind im Team die Trainer, die die Präsenzmaßnahmen vor Ort oder zentralistisch durchführen. Das ist eine gewisse Besonderheit. Viele trennen das Thema E-Learning mit entsprechend dem Trainerbereich voneinander ab und sagen, es gibt organisatorisch einmal die ganzen Trainerstäbe und es gibt einmal irgendwo organisatorisch das ganze Thema E-Learning, wo dann elektronische Lernprozesse entsprechend entwickelt werden. Das ist bei uns nicht, das war auch Absicht so. Wir haben das extra zusammengelegt, dass wir die Lernprozesse, die wir letztendlich entwickeln und auch anbieten, aus einer Hand unserem Endkunden, nämlich dem Mitarbeiter in der Bank, anbieten können. Das hat verschiedene Ausprägungen, da komme ich nachher auch drauf zu sprechen, was das heißt. Es gibt bei mir im Team sind 12 Leute, das heißt, das sind für die Deutschschweiz die Trainer und die Administration, wo das ganze Seminargeschäft für die Deutschschweiz läuft. Ich selber habe dann nochmal die Verantwortung Gesamtschweiz für die gesamte Ausbildung in dem Umfeld und auch für das ganze Thema Blended Learning. Es gibt ein HR-Strategieprojekt in der Raiffeisen-Organisation, wo wir direkt an die Geschäftsleitung reporten und dafür habe ich eben die Gesamtverantwortung in der Organisation. Das ist auf 3 Jahre angesetzt und Teil, das sehen Sie dann auch heute an Zahlen. Welche Messgrößen gibt es da überhaupt? Wie werden wir überhaupt gemessen innerhalb dieses Projektes und was hat das für Auswirkungen in der Organisation? Was heißt jetzt Performance Management und überhaupt Auswirkungen auf Ausbildung? Es geht nicht ganz um die Details, die da jetzt stehen, die vielleicht von ganz hinten nicht mehr so gut lesbar sind. Es geht mehr darum, um die Struktur. Es gibt irgendwo eine Vision innerhalb des Unternehmens. Die Raiffeisen hat auch natürlich eine Vision, nämlich die führende Schweizer. Vision gibt es eine Mission. Was heißt das jetzt? Werte und Image, die damit verbunden sind, ein Leitbild, die die Raiffeisen irgendwo auch hat. Warum sind wir überhaupt Raiffeisen in der Schweiz? Dort gibt es heute sogenannten genetischen Code, den wir mal entwickelt haben. Warum ist jetzt letztendlich Raiffeisen Raiffeisen? Was macht das eigentlich aus? Und daraus leiten sich die Grundstrategien ab. Das heißt, wir haben dort 4 Grundstrategien. Das ist die Wettbewerbsstrategie, Marketingstrategie, die Produktionsstrategie und die funktionale Strategie. Und wir sind natürlich Teil der funktionellen Strategie, wo es eben um das ganze Thema Personal, Entwicklung und Personal an sich im Unternehmen geht. Und es gibt dann auch Balance Scorecards. Und das war eigentlich der Auslöser für den Prozess letztes Jahr im Herbst, wo wir gesagt haben, es wurde Balance Scorecards auf Gruppenebene definiert, das heißt im Schweizer Verband der Raiffeisenbanken, auf Gesamtgruppenebene in Bereichen innerhalb des Schweizer Verband der Raiffeisenbanken bis runtergebrochen, dann irgendwann zu den Mitarbeitern. Und dieser Prozess ist notwendig, um eigentlich das zu machen, was wir heute tun, nämlich uns sehr stark an den Zielen der anderen Bereiche auszurichten. Bisher war Ausbildung auch sehr gut in der Raiffeisen, aber hat eigentlich in seinem eigenen Saft irgendwo ein bisschen geköchelt und gesagt, okay, wir machen was für die Mitarbeiter draußen in den Banken. Aber man hat sich nicht wirklich gefragt, unterstützt das, was wir eigentlich tun, die Strategie der Unternehmensgruppe? Oder noch viel weitergehend zu sagen, okay, was wir da tun, ist überhaupt nachhaltig. Und die Balance Scorecards gab uns natürlich eine Möglichkeit, erstmal transparent zu sehen, was will eigentlich unser interner Businesspartner. Wir haben immer die Sicht gehabt, unser Kunde ist ja der Mitarbeiter in der Bank, beziehungsweise auch der Bankleiter, weil der bezahlt für die Dienstleistung, die wir ihm erbringen. Und wir haben relativ wenig geschaut im Verfil von bestimmten Produktlosierungen, von Kampagnen, die rausgehen an die Banken und haben über die Balance Scorecards erstmal gesehen, was haben überhaupt unsere Businesspartner innerhalb des Verbands für Ziele. Wo wollen die hin? heißt zum Beispiel, wir wollen so viel Prozent im Hypothekarbereich wachsen, also müssen wir bestimmte Prozesse dazu auslösen. Oder wir wollen jetzt im Anlagegeschäft so viel Volumen im Markt positionieren. Also müssen wir uns ja überlegen, wie können wir jetzt diese Ziele von unserem Businesspartner gezielt mit Außenweiterbildung auch unterstützen. Heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass unser interner Auftraggeber, nämlich zum Beispiel das Produktmanagement jetzt, auch wissen will, ja, was bringt uns das jetzt, wenn ihr uns unterstützt? Und eben das war aber notwendig, eben in der Strategieentwicklung jetzt erstmal das transparent zu haben, dass Ziele definiert, Kennzahlen definiert, auch letztendlich Wege, also Projekte und Vorgehensmodelle definiert, um die nächsten Schritte gehen zu können. Wie gesagt, das ist eines Thema. Ich habe jetzt unsere Sicht der Dinge. In jedem Unternehmen kann das auch anders da passieren. Aber das ist jetzt unsere Sicht der Dinge gewesen, wo wir sagen, es war notwendig, dass es erstmal so ein Thema wie Business Scorecard gab, von oben, von der Unternehmensstrategie heruntergebrochen und Mitarbeiter bei meinem Team. Das heißt, abgeleitet von den Unternehmenszielen bis heute zu meinen Mitarbeitern, ich führe jetzt gerade wieder die LBU und MBO-Gespräche, wird im Prinzip jedes Ziel abgebrochen. Und das hat natürlich zur Folge, dass eine gewisse Ableitung stattfindet und eine Fokus. Es ist klar, dass natürlich eine Balance Scorecard über den Prozess nicht alles erschlagen kann. Aber die Fokussierung auf bestimmte Themen und Schwerpunkte, die kann man damit sehr gut eben transparent auch machen. Wir haben im Verband, das ist eigentlich so für uns die maßgebliche Balance Scorecard auch dann gewesen, nachher gesehen, wir haben dort bestimmte Indikatoren, die wir unterstützen müssen und dann auch im entsprechenden Departement, wo wir auch eine Messgröße platzieren konnten. Das heißt, wir sind heute mit dem Thema E-Learning an der Stelle hier verteuten Messgröße.
Dann gibt es den SVB, die Balance Scorecards, und dann gibt es eben die einzelnen Balance Scorecards für die einzelnen Fragen. Das ist das Ziel an der Stelle. Und dort gibt es verschiedene Unterkomponenten, voneinander Kompetenzen. Und dann fällt dann auch das ganze Thema um Personal und ein Thema ist die Sicherstellung der Verkaufs- und Kompetenz bei den Leistungsbanken, Etablierung einer Blended Learning Strategie und letztendlich die Sicherstellung gruppenweites Performance Management, Aufbau und Umsetzung kultureller Entwicklungsprozesse in der Gruppe und Etablierung eines Kernentwicklungsprozesses. Aber letztendlich für uns, und das ist maßgeblich, ist eigentlich das hier. Und das ist in diesem Bereich die einzige Messkurse. Das heißt, es gibt auf der Ebene nichts anderes. Das heißt, es wird nachgeguckt, dass es ein Partnerentwicklungsprozess ist. Und so weiter. Aber erstmal auf dieser Ebene wurde es verankert, dass das Thema E-Learning einen bestimmten Zielwert auch haben soll. Das Ganze kann für jedes Bereich innerhalb der Produktmanagement, die die Produkte entwickeln in der Organisation, steht dann zum Beispiel, und als Zielwert steht dann, so viele Prozent der Berater müssen zertifiziert sein. Und diese Messgröße eigentlich des Produktmanagements hat uns dazu geführt, um eigentlich die Produktmanagement zu machen. Wie wollt ihr erreichen, dass so viel Prozent 2007 zertifiziert sind? Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich wissen wir das auch nicht so richtig. Und eben das war so der Punkt, dass wir gesagt haben, wir können jetzt sehr gezielt über die Balance Scorecard sehen, unser interner Businesspartner hat die Businessziele und wir können ihnen jetzt versuchen, Lösungen auch da anzubieten. Das ist ein Schritt gewesen, wo wir gesagt haben, wir richten uns jetzt nach und nach eben an den Zielen aus. Hier sind natürlich noch andere Themen, ich habe es jetzt weggeblendet, weil es sind zum Teil auch sehr interne Themen, die da stehen. Risikokompetenz, Organisation und Prozesskompetenz, Dienstleistungskompetenz. Es gibt dann auch verschiedene Zielebenen, die da oben noch stehen. Aber das ist natürlich für uns hier das Maßgebliche. Das Ganze bricht sich dann runter in den Bereich HRM, das heißt im ganzen Aufwieder im Prinzip so einen Aufbau gibt und auch wieder Maßnahmen daraus abgeleitet und hier unten auch wieder zwei Zielgrößen. Die eine Zielgröße ist der Umsetzungsgrad der Ausbildungsmaßnahmen. Der Umsetzungsgrad natürlich sehr stark da rein in Nachhaltigkeit und Transfer. Was heißt das überhaupt? Wie kann ich jetzt nachweisen, dass jetzt eine Ausbildungsmaßnahme überhaupt nachhaltig ist, beziehungsweise zu einem gewissen Transfer für die Praxis führt.
Das bringt uns natürlich zu mehreren Themenfeldern. Ein Thema ist dann das Bildungscontrolling-Thema. Das andere Thema, wie setze ich ein? Wo setze ich zum Beispiel Coaching auch sehr gezielt ein im Fachumfeld? Wo setze ich im Prinzip auch das Thema E-Learning ein? Die andere Messgröße, die da steht, ist der prozentuale Anteil von Blended Learning. Das heißt, wie hoch ist dort letztendlich das Verhältnis? Abgeleitet natürlich wieder von der oberen Messgröße. Gibt es da bis dahin erstmal so Fragen zu dem Thema?
Wie setzen Sie Ihre Ressource ein, also Ihre Arbeitskraft? Weil wenn Sie ein Ausbildungsmodul gleich, ich sage jetzt einfach was, den Manager, also ein größer aus, wenn Sie ein Ausbildungsmodul bereitstellen für etwas, das selbstgemeldet braucht, wie
Die Fokussierung ist natürlich sehr stark für die Scorecards gegeben und natürlich die Diskussion mit unserem Businesspartner. Erstmal haben wir Folgendes gemacht. Es gibt heute personell die Schnittstelle zwischen mir und leider Produktkoordination. Das heißt, es gibt dort die Abstimmung erstmal, es werden irgendwo neue Bankprodukte generiert in der Organisation. So, das führt ja dazu, dass gewisse Veränderungen mit sich geführt wird. Das heißt, im Beratungstool müssen Veränderungen passieren, in dem Prozess. Das Produkt ist vielleicht ganz neu, vielleicht ist auch eine Anpassung von einem bestehenden Produkt. Und dann müssen wir überlegen, wer ist die Zielgruppe natürlich? Wer ist letztendlich draußen in der Bank die Zielgruppe? Haben wir vielleicht nur ein sehr Spezialistentum Finanzplanung, wo vielleicht 200 Leute Zielgruppe sind? Oder haben wir den Kundenberater, wo 3.500 in der Deutschschweiz Zielgruppe sind? So, und dann wird im Prinzip überlegt, welche Methoden machen jetzt wie Sinn, in welcher Kombination? Das ist aber ein sehr gesteuerter Prozess, der passiert nicht auch einfach so, sondern was bringt uns das jetzt in Bezug auf die gesamten Scorecards nach oben hin wieder? Aber wir müssen den ganzen Weg natürlich wieder ein bisschen rückwärts gehen und sagen, was hat das jetzt für Auswirkungen in dem gesamten Umfeld? Dadurch ist die Fokussierung, von der ich vorhin gesprochen habe, sehr wichtig. Weil es kann natürlich jetzt sein, dass der Produktmanager sagt, der Produktmanager wird immer sagen, mein Thema ist jetzt super wichtig. Ja, ich habe jetzt ein neues Produkt generiert und das soll jetzt rausgehen und wir sollen da jetzt, müssen dazu irgendwas machen im Ausbildungsbereich. Dann sagen wir dazu, okay, was ist erstmal dein Business-Ziel? Damit werden Sie viele interne Abteilungen erstmal vor ein Riesenproblem stellen. Weil wenn Sie als Ausbildung fragen, was ist dein Business-Ziel? Was willst du mit deinem Produkt jetzt erreichen? Wenn Sie auf einmal feststellen, dass der gar nicht vielleicht weiß, was er damit erreichen will. Der hat einfach jetzt gesagt, ich habe jetzt ein neues Produkt. Natürlich hat er irgendwo einen Auftrag gekriegt, aber wenn man ihn fragt, was ist jetzt dein Business-Ziel, wenn du jetzt das neue Produkt rausbringst, dann wird er sich erstmal überlegen, okay, ist nicht so einfach. Und eben das führt erstmal dazu, dass auf einmal beim Produktmanagement gesehen worden ist, die Ausbildung, die fragt uns jetzt auf einmal so komische Sachen. Wenn wir jetzt zur Ausbildung gehen, dann müssen wir uns auch vorher überlegen, was wollen wir eigentlich damit erreichen. Und wir fragen dann auch gezielt nach, weil die Scorecard gibt es dann für Markt und Vertrieb, das ist dann der Bereich, für, wo die Produktentwicklung stattfindet, auch. Und die wird auch runtergebrochen bis zu den Mitarbeitern. Und dann sage ich, okay, unterstützen wir jetzt mit eurem neuen Produkt da ein Ziel? Ist das jetzt so wichtig, dass wir da jetzt was machen müssen? Oder müssen wir eben die Ressourcen, die wir haben, in ganz andere Bereiche reinsetzen? Man kann darüber jetzt zum Beispiel bei uns diskutieren, ist es jetzt wichtig, wenn wir jetzt sagen, 2007 wollen wir so viel prozentual Kreditgeschäft wachsen bis dahin? Oder wollen wir sagen, okay, ist es wichtiger, jetzt das Anlagegeschäft zu pushen und bis 2007 das Volumen zu erreichen? Das entscheiden nicht wir. Das entscheidet unser Businesspartner. Das ist klar. Aber beide Themen sind eben über die Balance Scorecards verankert. Da steht drin, so viel wollen wir wachsen in dem Bereich und so viel wollen wir da wachsen. Unser Anteil dazu ist eben nur ein ganz kleiner Baustein auch. Also ich will hier nicht davon sprechen, dass wir jetzt auf einmal von der Ausbildung das ganze Business jetzt umkrempeln und machen und jetzt auf einmal dafür sorgen, dass die Raiffeisen 3% jetzt jedes Jahr wächst in bestimmten Bereichen. Das ist natürlich nett, aber ein kleiner Baustein davon. Und das wollen wir eben gezielt machen, eben unsere Ressourcen, die wir haben, und wir haben nicht mehr Ressourcen. Raiffeisen ist relativ überschaubar von der Größe auch. Wir sind in der Schweiz ca. 9.000 Mitarbeiter gesamthaft mit den drei Sprachregionen. Und der Verband sind 1.400 Mitarbeiter insgesamt, verteilt eben auch in die einzelnen Sprachregionen. Und wenn wir heute ein Projekt aufsetzen, ein Kreditgeschäft, dann sitzen da 10, maximal 15 Leute drin. Dann wird das gesamte Kreditgeschäft neu konzipiert. Bei der CS sitzen dann 150 Leute. Also wir sind relativ überschaubar von der Größe her, aber das bietet uns natürlich auch eine Möglichkeit, besser mit unserem Businesspartner zu agieren. Sie merken das auch, der Businesspartner, also für uns gibt es verschiedene Businesspartner in der Organisation. Der eine ist eben das Produktmanagement, wo die neuen Produkte lanciert werden, und das andere ist die Vertriebssteuerung. beide Partner sind für uns die wichtigsten Businesspartner, weil das Produktmanagement sagt uns eigentlich, die neuen Produkte werden reingebracht, die neuen Kampagnen laufen und dass die Vertriebssteuerung, die sagt einfach, okay, wie wird das alles rausgegeben an die Banken, wie können wir dort einen Steuerungsprozess erzielen und dort gibt es dann zum Beispiel auch Strategieberater, die Banken unterstützen in Projekten und da im Prinzip auch die Nachhaltigkeit auch nachweisen können. Ist das soweit mit den Ressourcen? Gibt es sonst noch eine Frage? Es geht darum, gezielt eben zum Beispiel über Bildungskontrolling-Maßnahmen zu sagen, was bringt mir jetzt die unterschiedlichen Ausbildungsmethoden. Bringt mir jetzt eine zentrale Schulung, das heißt in St. Gallen oder in Olten im Seminarhotel was, wenn ja was? Oder bringt mir eine dezentrale Schulung vor Ort in der Bank etwas, wenn ja was? Oder bringt mir das Coaching zum Beispiel mit den Mitarbeitern entsprechend was? Und da wollen wir im Prinzip gezielt Messinstrumente zum Teil entwickeln, zum Teil haben wir sie jetzt, eben über Bildungskontrolling-Maßnahmen nach Anlässen zu sagen, was hat den Umsetzungsgrad eigentlich zur Folge. Natürlich werden wir in Zukunft sehr stark Ortskräfte mit einbinden. Das ist im Moment noch nicht ganz so einfach durch die Autonomität der Bank. Der Bankleiter als Geschäftsführer des Unternehmens Raiffeisenbank vor Ort, der muss ja gar nichts mit uns machen, rein theoretisch. Und ist es natürlich jetzt schwierig, dieser Zielgruppe zu sagen, okay, du als Führungskraft Bankleiter musst jetzt in bestimmte Prozesse vom Verband in Richtung Ausbildung involviert und musst uns dann vielleicht sogar noch was reporten. Das ist nicht ganz einfach. Das ist, wie gesagt, in einem sehr zentralistischen Unternehmen wesentlich einfacher. Wir wollen aber eben da sehr stark über die Coaches zum Beispiel auch arbeiten. Und wenn ich von Coaches spreche, sind das die Kooperationspartner heute. Wir selber haben nie die Ressourcen, im Prinzip einen Coach vor Ort in eine Bank für alle 450 Banken zu stellen. Aber die Kooperationspartner von Tobel und Helvetia haben das. Die haben eigene Organisationseinheiten, wo sie eben das pushen wollen, wo sie das Thema Vorsorge pushen wollen. Und die haben wir jetzt mit eingebunden in den Gesamtausbildungsprozess. Das ist auch ganz neu. Bisher haben die sehr autark vor Ort im Prinzip qualifiziert und die Leute unterstützt beim täglichen Geschäft. Das ist ein Gesamtausbildungskonzept. Und das führt natürlich dazu, dass wir mit dem Coach und die Erfahrung, die der Coach sammelt, sehr viel mehr aus, wie wird das jetzt umgesetzt? Und wir setzen Coaching sehr gesteuert auch wiederum ein. Das heißt nach Schulungen zum Beispiel. Das heißt, dann geht der Coach gezielt auf bestimmte Personen auch raus. Und dann nutzen wir eben auch wieder die Möglichkeiten der neuen Medien, dass wir sagen, wir machen bestimmte Tests, zum Beispiel Transparenz oder Feedbackbögen, die wir elektronisch durchführen, sodass der Coach relativ viel Informationen über die Person im Vorfeld schon wieder hat. Und das ist natürlich ein relativ neuer Prozess auch jetzt, dass wir sagen, Coaching in den Gesamtausbildungsprozess mit einfließen, im Fachbereich. Also ich spreche nicht von einem Coaching im Entwicklungsbereich, wenn ich über Kaderentwicklung spreche, sondern rein im fachlichen Verkaufsumfeld. Ja. Und das ist eben das Thema, wo wir sehr stark in Richtung Umsetzungsgrad gehen. Das geht so weit, dass wir zum Beispiel bestimmte Qualitätsindex generiert haben für Feedbackbögen, für jetzt die Abschlusstests. Ich zeige nachher auch mal ein Beispiel aus Feedbackbögen, zum Beispiel von Lernprogrammen, dass wir sagen, okay, es gibt bestimmte Qualitätsindikatoren, wo wir sagen, jetzt ist ein Lernprogramm oder wirkt dazu bei, dass es auch die Umsetzung letztendlich stattfindet zum Teil. Aber wir müssen natürlich vermehrt, und das wissen Sie auch, in die personelle Ebenen auch gehen. Wir können nicht nur alles elektronisch machen. Und da bietet VisaPoint. Ich glaube, Sie haben noch.
Sie haben noch erwähnt, dass die Erarbeitung und die Auswertung der Transferskala ein Thema ist. Mhm. Was verstehen Sie darunter? Was muss ich mir dort
Wir müssen ja jetzt hier diesen Messwert in Anführungszeichen irgendwo hinterlegen und sagen, was verstehen wir überhaupt darunter, wenn wir hier um Umsetzungsgrad sprechen. Das hat auch Herr König letztendlich gefragt. Es geht darum, was steht da für eine Zahl zum Beispiel. Ja? Und was wir jetzt machen, ist im Prinzip verschiedene Faktoren zu entwerfen, zu sagen, okay, also Kirkpatrick machen wir erstmal, das ist erstmal das eine Thema, dass wir hergehen und sagen, Lernerfolgsquotient. Das ist im Prinzip ein gewisser Quotient, ein Qualitätsindex, was die Abschlusstests angeht. Die Akzeptanzquotient Richtung Feedbackbögen ist eine andere. Und das nächste Thema ist eben der Transfertest und der Transferfeedback, wo wir eben dann auch einen Quotient entwickeln. Und diese vier Faktoren versuchen wir im Moment eben in eines zusammenzubündeln. Und das dann gesamthaft. Das bedeutet erstmal, dass wir jetzt die ganzen Prozesse der Abschlusstests nach Seminaren, der Feedbackbögen nach Seminaren vereinheitlicht haben. Das führt dazu, dass wir regelmäßig jetzt in Zukunft Transferfeedback und Transfertests machen werden elektronisch, sodass wir überhaupt solche Informationen haben. Wir werden das zum Teil auch nur punktuell machen können, gerade das Thema Transfer und auch Transfertest. Wir werden es nicht übergreifend über alle Maßnahmen machen. Unser Ziel ist erstmal punktuell in bestimmten Bereichen auch einzusetzen und zu sagen, was hat das jetzt für Auswirkungen. Das ist aber nur ein Bereich. Wie gesagt, der andere Bereich ist zum Beispiel auch ein Feedbackbogen der Coaches. Das heißt, dass wir im Prinzip den Coach befragen. Wie fandest du eigentlich das Coaching? Ja. Und auch letztendlich irgendwann müssen wir auch den Vorgesetzten da involvieren in den Prozess. Wie gesagt, es ist leider bei uns nicht ganz so einfach möglich, dass wir jetzt sagen könnten, du kriegst jetzt als Vorgesetzte schon einen Feedbackbogen und du sagst jetzt aus deiner Sicht, was hat eigentlich die Qualifizierung oder das Coaching oder das Lernprogramm gebracht. Das können wir heute noch nicht, rein organisatorisch einfach. Ist das soweit beantwortet, die Frage? Ja.
All die Angebote, die Sie jetzt beschreiben, die werden an zentraler Stelle entwickelt.
Ja.
Die Raiffeisenbank ist eine dezentrale Institution, die eigentlich den Vorteil hat, dass sie außen in den Verkaufsstellen genau merkt, was die Bedürfnisse der Kunden sind und dass sie da eigentlich ein Riesenfeld von Sensoren hätten. Mhm. Inwiefern können an diese Sensoren beitragen zur Verbesserung ihrer Ausbildung oder Hauptausbildung in anderen?
Also wir müssen natürlich, und das ist ein elementarer Punkt, wenn ich jetzt nur die Ziele meines Businesspartners im Verband umsetzen würde, würde wahrscheinlich irgendwann die Bank zu mir kommen und sagen, Herr Mayer, ist ja schön, was Sie da machen, aber es geht an unseren Bedürfnissen vorbei. Das heißt, der Praxisbezug, den wir brauchen, damit wir die Ziele umsetzen, der Input kommt von der Raiffeisenbank. Der muss auch von der Raiffeisenbank kommen. Wir können leider nicht alle 450 einbeziehen, das wäre ein Riesenprozess, unsere Ausbildungsthemen umzusetzen. Aber es gibt dann zum Beispiel Pilotgruppen. Das heißt, bevor jetzt eine Maßnahme an eine große Zielgruppe geht, gibt es Pilotgruppen, wo wir dort letztendlich die Banken mit involvieren. Oder in Projekten sind sowieso immer eine Anzahl von Banken involviert, auch unterschiedlicher Größe, unterschiedliche Ausprägung, was die Sprachregion angeht. Das heißt, aus der Westschweiz oder Tessin sitzt dann auch immer ein Vertreter mit dabei. Das ist ein wichtiger Punkt. Was wir natürlich als Riesenvorteil haben, ist, dass wir sehr viele dezentrale Schulungen durchführen. Das heißt, der Trainer ist vor Ort in der Bank. Das heißt, wenn wir heute Verkaufsschulungen machen, passiert das auch unter Blended Learning-Gesichtspunkten zum Teil schon, aber die Schulung erfolgt in der Bank, mit dem gesamten Team meistens sogar. Das heißt, ein Trainer ist über ein halbes Jahr bis zu 8, 9 Anlässen draußen in der Bank, meistens in Randzeiten, abends oder am Samstag, wo er letztendlich das ganze Team befähigt und sagt, okay, es gibt verschiedene Schwerpunkte, wir haben ein ganzes Programm, nennt sich dezentrale Verkaufsausbildung, wo letztendlich dort vor Ort die Mitarbeiter im Verkaufsumfeld qualifiziert werden. Und über diese Ecken kriegen wir natürlich sehr viel Input wieder rein in unsere Organisation, in Ausbildung und merken mehr oder weniger die Bedürfnisse der Banken. Sie müssen sich zum Beispiel vorstellen, dass wir dezentrale Verkaufsausbildung im Jahr häufig durchführen, im Jahr, das heißt 30 Banken im Jahr, über fast ein halbes Jahr meistens begleiten in so einem Prozess. Und da kriegen wir schon relativ viel mit, was da passiert. Dann haben wir verschiedene Roadshows, die wir durchführen, selber als Organisationseinheit. Unser CRM-Tool wird zweimal im Jahr zum Beispiel abgedatet und dann führen wir Roadshows in der gesamten Schweiz durch für die Neuerungen. Dann gibt es vor Ort Veranstaltungen, die parallel zu dieser Roadshow laufen. Da bewegen wir immer zweimal im Jahr fast 1000 Mitarbeiter, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, wo wir praktisch entweder vor Ort in der Bank sind oder wo die Leute physisch vor uns sitzen. Und natürlich fragen wir sie dann. Natürlich gehen wir damit in die Diskussion mit den Vertretern von den Banken. Für uns wird es aber in Zukunft viel wichtiger auch werden, eben die Banken noch mehr mit einzubeziehen, gerade bei dem Thema Lernprogramme. Wir haben jetzt gemerkt bei den ersten Projekten jetzt vor ungefähr einem Jahr, dass das Thema Praxisbezug der Lernprogramme natürlich für die Bank eines der wichtigsten Faktoren ist. Weil, ich sage mal, auf Seite eben Produktmanager, der ist seit 5 Jahren im Produktmanagement im SVRB. Baut dann auf einmal mit uns zusammen ein Lernprogramm. Das sagt die Bank, ja, also inhaltlich auch richtig, aber wir bräuchten jetzt das und das, damit wir jetzt verstehen, im Beratungsprozess das Produkt zu verkaufen. Und eben dieser Prozess, den müssen wir noch optimieren, dass wir gerade im Erstellen von elektronischen Lerninhalten die Banken mehr mit einbeziehen auch. In Präsenzmaßnahmen schaffen das schon ganz gut, aber es gibt da auch immer wieder durch die sehr unterschiedlichen Größen, auch der Raiffeisenbanken und auch die Prozesse in der Raiffeisenbank sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt keine wirklichen einheitlichen Prozesse in vielen Bereichen, wo Sie sagen könnten, eine Kreditabwicklung passiert jetzt in Wiel genauso wie in Graubünden irgendwo. Das ist leider nicht der Fall. Das heißt, leider für Sie als Kunde ist ein Vorteil, weil die Bank natürlich einen sehr großen Entscheidungsspielraum hat, den viele andere zentralen Finanzdienstleister eben nicht haben. Aber durch diese sehr unterschiedlichen Entscheidungsspielräume und unterschiedliche Prozesse ist es für uns manchmal nicht ganz einfach, optimale Ausbildungen anzubieten. Aber diese zentrale Bildung ist zum Beispiel auch so aufgebaut, dass der Trainer als erstes praktisch zum Bankleiter geht, bevor er überhaupt die erste Schulung macht und mit ihm praktisch eine Bedarfsanalyse macht. Welche Module bieten wir überhaupt an? Was macht Sinn? Wie sieht dein Team aus? Welchen Eindruck hast du überhaupt? Und was wir eben jetzt noch als zweiten Schritt da einbauen wollen, ist wirklich eine Bedarfsanalyse von unserer Seite her mit den Teilnehmern. Dass bevor wir rausgehen nochmal zu den Teilnehmern und die qualifizieren, nicht nur den Bankleiter befragt haben und der hat dann auch eine Offerte von uns bekommen und sagt dann, okay, ich gebe auch 15.000 Schweizer Franken für die Qualifizierung jetzt aus, sondern im Prinzip wir die Teilnehmer noch befragen und sagen, wir machen einen elektronischen Bedarfstest zum Beispiel und sehen überhaupt, wie sieht das Team jetzt auf der harten Seite aus von dem Grundlagenwissen zum Beispiel. Das machen wir heute noch nicht. Da sind wir jetzt dabei, diese Prozesse nach und nach dort einzuziehen. Zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Pre-Test, bevor wir jetzt rausgehen, auch vor Ort Schulung machen. Weil ich will auch ganz gerne wissen, was kann der Mitarbeiter X, wo ich jetzt rausgehe, coache zum Beispiel, was kann das ganze Team, was ich da auf einmal jetzt qualifizieren soll. Da kann ich natürlich nur bestimmte Sachen testen, ist auch klar. Ich kann sehr gut die fachlichen Bereiche testen. Verkäuferische Kompetenz wird schon schwieriger. Wir schauen uns da aber auch gerade verschiedene Methoden an, zumindest eine gewisse Aussage zu bekommen. Also das Einfachste ist Insights zum Beispiel, wo Sie auch Beratungs- und Verkaufsmodule haben, wo Sie letztendlich eine Aussage bekommen, wie affin ist der Mitarbeiter in Richtung verkäuferische Aktivitäten zum Beispiel. Das sind erste Ansätze, wo wir nachdenken, wie macht das Ganze Sinn und wie können wir das integrieren in unseren Prozess. Weil letztendlich kostet das auch alles irgendwas wieder und die Bank muss es bezahlen. Ja. Und das ist natürlich für uns wieder die Herausforderung, wie können wir das in den Prozess so einbauen, dass der Bankleiter das gute Gefühl hat, einen Mehrwert für sich zu haben und wir letztendlich auf Ausbildungsseite sagen können, es bringt uns auch wirklich was, wenn wir jetzt rausgehen. Ja klar, natürlich.
Haben Sie Mechanismen, um das Know-how quasi abzuschöpfen? Also es ist ja sicher so, dass in den dezentralen Institutionen zum Beispiel Strategien entstehen, wie man in einem bestimmten Fall mit einem Kunden umgehen soll und dass, diese, dass es sich lohnen würde, diese Strategien weiterzutragen. Um das zu erreichen, müssen Sie ein Knowledge-Abschöpfungsinstrument entwickeln. Also
das ist ganz einfach Best Practice. Ja, nehmen wir es ganz einfach, Best Practice im Prinzip, dass die Bank in Wiel jetzt sagt, wir sind jetzt super erfolgreich im Anlageverkaufen, Anlagefonds und wir machen das so und so. Das gibt es natürlich auf verschiedenen Ebenen, aber dass wir wirklich, sage ich mal, im Prozess sowas verankert haben, haben wir nicht. Die Trainer nehmen das mit auf und es gibt schon natürlich den Fall, dass wir unsere Fallbeispiele dann entweder anpassen oder auch neue generieren, eben mit dem Input von den Raiffeisenbanken. Das muss dann aber eben wieder mit dem Produktmanagement ja gegengecheckt werden. Weil wir ja eben, unser interner Auftraggeber ist eben schon das Produktmanagement auch und passt das jetzt zum Gesamtkonzept überhaupt. Und da gibt es manchmal dann eben Abweichungen, dass es in Banken Prozesse gibt, die erfolgreich sind, wo aber das Produktmanagement sagt, ja eigentlich ja, dürft ihr das so nicht machen. Da sagen die, okay, aber funktioniert ja gut. Und das ist aber eben die bisschen so der Reibungspunkt, wenn sie in so einer Konstrukt wie Raiffeisen auch sind. Letztendlich in der Bank passieren viele gute Sachen. Es gibt auch einige Qualifizierungen, die die Bank selber durchführt. Wir haben jetzt Feedbacks bekommen im Vorfeld, kommen jetzt gleich nochmal auf das Fallbeispiel der Vorsorgekampagne, wo die Bank hört, ah Herr Meier, Sie haben ja jetzt hier in der Raiffeisen Academy im Lernportal was da angeboten, jetzt brauchen wir gar keine eigene Ausbildung mehr anzubieten. Banken sorgen natürlich zum Teil auch dafür, dass ihre Mitarbeiter befähigt sind. Das wollen wir auch nie, das ist auch gut so. Weil die Banken natürlich auch das Know-how vor Ort haben und auch die Know-how dort haben. Deswegen wären natürlich so Prozesse auch sehr interessant für uns, dass wir eben Know-how mit einbinden zumindest. Aber dann fängt schon wieder an, wen binden Sie mit ein? Binden Sie die größte Bank in der Schweiz bei uns ein? Binden Sie die kleinste mit ein? Binden Sie irgendwo aus dem näheren Bereich ein? Weil das geht so weit, dass ich den Bankmitarbeiter bezahlen muss, dass er zu uns ins Projektmeeting kommt. Ja? Und dann ist schon wieder die Überlegung, wen hole ich überhaupt von der Organisation von außen rein? Der Bankleiter entscheidet dann, ja, Herr Meier, ich kann meinen super Finanzberater aber nicht loseisen, wenn der bei Ihnen 3 Tage da im Projekt sitzt, dann verkauft er so viele Anlagefonds und strukturierte Produkte nicht mehr. Auch ein Problem. Ja, also, aber Sie müssen natürlich auch manchmal physisch zusammenkommen. Also Sie können nicht nur alles nur elektronisch machen. Weil der Austausch, und das ist eben auch wieder bei Raiffeisen extrem wichtig, der personelle Austausch ist extrem wichtig. Durch die Autonomität der Bank und letztendlich durch den Verband, das Konstrukt ist nie einfach. Es gibt immer Reibungen zwischen der Bank, die sehr autonom in der Organisation ist, und dem Verband. Die Banken sagen immer, oh, was der Verband da in St. Gallen schon wieder macht. Ja? Und da muss man immer sehr viel eben über Kommunikation auch arbeiten. Und das schaffen sie in vielen Fällen nur personell auch. Sonst noch eine Frage? Gut, kommen wir ein bisschen runter. Jetzt brechen wir das Ganze ein bisschen runter, wirklich ins Tagesgeschäft rein. Wir haben die Strategieebene, wir haben die Balance Scorecards. Was heißt das jetzt und was hat es für Auswirkungen in der Ausbildung reingeschossen? Ein Headline ist erstmal ein verbindliches Gesamtkonzept drüber zu legen. Wie gesagt, Sie müssen sich vorstellen, es gibt 2 Kooperationspartner der ganzen Konstrukt. Abteilungen, die Akte des Verbands, die nach außen hin zur Bank gehen, sich überlegen, wie schaffen wir dort irgendwo einen Kanal zum Thema Außenweiterbildung, der zentralistisch zur Bank hingeht. Und das war eigentlich so die erste Hürde, die wir nehmen mussten, dass wir sagen, wir schaffen ein Gesamtkonzept und binden eben die Partner im Verband mit ein und schaffen dort auch personelle Netzwerk und Aktionspartner. Und das haben wir jetzt wirklich geschafft, muss ich sagen. Die Kooperationspartner natürlich sehr schwierig sind, externe Unternehmen. Ja, die müssten rein theoretisch mit uns auch nichts machen. Die könnten weiterhin ihre Ausbildung in den Banken anbieten. Aber die haben jetzt auch gesehen, das ist ein Mehrwert für uns und für unsere Produkte letztendlich. Wir haben entschieden gehabt vor einem Jahr, wir wollen alles jetzt, was mit Ausbildung zu tun hat, irgendwo ganzheitlich unter Blended Learning stellen. Das heißt, verschiedene Lernmethoden zusammenmixen und dort letztendlich ein Angebot für die Banken zur Verfügung stellen. Das andere Thema ist eben das Coaching, das hatte ich vorhin schon angedeutet, dass wir sehr stark eben mit den Kooperationspartnern produkt- und vertriebsorientiert das Coaching integriert haben in die gesamte Ausbildung. Das war für uns auch ein sehr wichtiges Thema, wie können wir das schaffen, diesen Prozess aufzugleisen. Dann damit verbunden war, dass die Kooperationspartner bis dahin unterschiedliche Pricing-Modelle hatten zur Bank. Das heißt, Fontopel und Helvetia hat unterschiedliche Gelder verlangt von der Bank, wenn sie rausgegangen ist und die Mitarbeiter qualifiziert hat. Da haben wir erstmal ein einheitliches Pricing-Modell geschaffen, dass die Bank eben auch die Transparenz hat. Wenn jetzt jemand von HPV kommt, also von Helvetia oder von Fontopel oder von uns, dass sie den gleichen Preis bezahlt und nicht auf einmal 3 unterschiedliche Modelle hat. Und dann gab es Themen, die bisher wenig in der Ausbildung verankert waren. Das heißt, es gab Initiativen in der Organisation zum Thema Sicherheit. Also es geht da wirklich um physische Sicherheit in der Raiffeisenbank. Es geht darum, dass letztendlich was passiert beim Banküberfall. Es gibt das ganze Thema Risikomanagement, was natürlich für uns als Organisation immer wichtiger wird, gerade im Kreditbereich, wo wir sagen, jetzt haben wir eine Raiffeisenbank, da ist der Verwaltungsrat, sag ich mal, ein Arzt im Ort. Der hat von Bank meistens relativ wenig Ahnung. Im besten Fall haben wir vielleicht noch einen Rechtsanwalt als Verwaltungsrat irgendwo sitzen oder jemand, der von mir aus auch noch eine Bankausbildung irgendwann mal genossen hat. Aber das ist meistens nicht der Fall. Und der soll jetzt auf einmal Kreditentscheidungen treffen mit dem Bankleiter zusammen. Von Volumen 10, 20 Millionen Schweizer Franken zum Teil. Und das ist natürlich ein großes Thema gewesen, eben wie können wir nach und nach das Thema Risikomanagement in die Organisation reintragen und auch so, zu so Zielgruppen wie den Verwaltungsrat, den Bankleiter auch zu sensibilisieren, wie schaffen wir das überhaupt. Da sind wir jetzt am Anfang, weil das Thema ist natürlich, können Sie sich vorstellen, extrem belastet mit dem Thema, wie autonom ist die Raiffeisenbank. Was darf der Verband jetzt der Raiffeisenbank vorschreiben, wenn es um das Thema Risikomanagement geht? Was wird überhaupt transparent gemacht? Wo muss die Entscheidung mit dem Verband zusammen erfolgen? Wo kann das die Bank selber machen? Und da sind wir jetzt auf den ersten Wegen, dort auch Veränderungen auch für die Verwaltungsräte zum Beispiel zu initiieren. Das Thema auch für die Verwaltungsräte überhaupt E-Learning zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel wird im Moment diskutiert, wenn ja, wie sieht das aus? Dann auch die ganze Thema finanzielle Führung, das heißt, wie führe ich überhaupt mein Unternehmen Raiffeisenbank für die Bankleiter? Und diese Themen, die haben wir jetzt nach und nach ins komplette Ausbildungsprogramm integriert, sodass es jetzt wirklich irgendwo, sage ich mal, eine Stelle gibt, wo all diese Themen zusammen für die Mitarbeiter und für die ganze Organisation steht. Und die eine Stelle ist jetzt der neue Raiffeisen Academy Lernportal, ganz einfach gesagt. Herr König sagt es vorhin, wir gehen morgen online, komplett in der Organisation, wo letztendlich alles, was mit Ausbildung zu tun hat, zentral angeboten wird elektronisch. Das heißt, der ganze Lernprozess, was visualisiert dargestellt ist, Testergebnis, letztendlich die ganzen Anmeldeprozesse an Seminare, Coachings und so weiter.
Betreiben Sie diese Akademie mit einem Learning Management System?
Ja. Ja, sicher. Das ist von Comatis hier in der Schweiz, Box. Wir haben das als erstes Modul aufgesetzt im Assessment-Bereich und haben jetzt im Prinzip das LMS-Modul aufgesetzt.
Sagen Sie später noch was dazu?
Ja. Was dazu, ja. Also auf dem Weg Richtung, ja, Schnittstelle zum Produktmanagement, zum Vertriebssteuerung innerhalb der Organisation, dort wirklich auch personell. Das ist, geht heute so weit, dass wir praktisch für die Sitzungsprotokolle für Produktmanagement jede Woche Input geben können. Ich habe vorhin gerade wieder die E-Mail bekommen, Herr Meier, haben Sie Input fürs Protokoll B-Sitzung für den Bereich Markt und Vertrieb Produktmanagement. Das heißt, dann können wir im Prinzip wieder Sachen auch reporten da rein, Zugriffszahlen auf Lernprogramme, auf Seminare, Feedback-Sachen und so weiter und können es da wieder transparent machen, dass wir da auch physisch hin müssen. Wenn wir physisch hin wollen, können wir sagen, ha, wir haben ein Thema, würden wir ganz gern präsentieren. Dann entscheidet natürlich wieder leider Produktmanagement, darf jetzt Herr Meier oder so kommen und darf was präsentieren. Aber allein solche Schnittstellen bieten uns natürlich mehr Transparenz auch in der Organisation. Dann, wie gesagt, Blended Learning war für uns extrem wichtig, wo wir sagen, eben ganzheitlich den Ausbildungsprozess zu fahren, über das Thema Bildungscontrolling, was da mit drin hängt. Also das Bildungscontrolling finden Sie in den Headlines nicht mehr. Es gehört zu uns, zu Blended Learning einfach dazu, bilden wir die Basis im Prinzip, bestimmte Dinge auch reporten zu können. Eben Richtung Kenngrößen, die wir letztendlich in den Balance Scorecards wieder haben. Das Coaching, um den Transfer und die Nachhaltigkeit auch zu steigern, wirkliche Pricing ist einfach nicht, weil die Dienstleistung einheitlich auch zu dem Kunden kommen und der ganzen Regulatorien im weitesten Sinne. Blended Learning, nur ganz kurz, ich will Sie damit nicht, ich denke, Sie wissen, was Blended Learning ist, es sind unterschiedliche Methoden. Methoden können bei uns eben Kontrollen oder Abschlusstests, es gibt natürlich auch Zertifizierungstests, der ganze kooperative Bereich elektronisch, also Foren, virtuelle Klassenräume und so weiter. Das haben wir erstmal ausgeklammert, das hat auch einen technologischen Hintergrund bei Raiffeisen. Wir haben natürlich gesagt, okay, Ausbildungsprojekt im Prinzip, das kleine Büchlein, sage ich mal, wo alles drin ist, das Ganze ist dann in der Raiffeisen Academy halt drin und bisher war es eben so, was da drin stand, hat irgendwo schon seine Notwendigkeit gehabt, war aber nicht unbedingt ausgerichtet an den neuen Themen oder an den strategierelevanten Themen. Und das hat sich jetzt sehr stark geändert. Das heißt, dass wir sehr stark eben Kampagnen, Produkteinführungen, neue Prozesse eben mit Blended Learning unterstützen. Das hat zum Beispiel auch zur Folge, dass wir bestimmte Ausbildungen entweder outsourcen oder komplett abschaffen. Gerade im Basisbereich, im Bankenumfeld haben wir jetzt mit dem CYP, die ja auch die Nachwuchsausbildung hier in der Schweiz machen für die Lehrlinge, ein Konstrukt generiert für die Erwachsenen. Das heißt, die ganze Bankbranchenkundeausbildung hier innerhalb der Schweiz wurde ja im Lehrlingsbereich vereinheitlicht und die Banken haben es praktisch ausgelagert und dieses Konstrukt benutzen wir auch jetzt für die Erwachsenen. Natürlich angepasst und auch mit unseren Trainern zum Teil, aber Sie müssen sich zum Beispiel ressourcenmäßig Folgendes vorstellen. Wir haben ca. 120 Leute im Jahr darüber qualifiziert in der Organisation, in diese Kurse, die wir selber durchgeführt haben. Die gesamten Kurse haben jeweils, also ein Lehrgang hat ca. 12 bis 13 Tage mit Prüfung gedauert für den Trainer als Trainertätigkeit plus Vorbereitung plus Nachbereitung. Jetzt haben wir das minimiert praktisch auf 2,5 Tage Trainereinsatz, die wir selber leisten und der Rest wird von einem externen Partner gemacht. Das bietet uns aber, wie gesagt, die Ressourcen, die Strategiethemen an. Wir haben eine Fokussierung auf unseren Themen, die für uns als im Kern der Ganzen stehen und nicht unbedingt auf die Basisausbildung, die auch wichtig ist, wo wir auch eine Qualität sicherstellen, eben über Evaluierung auch nachvollziehen, aber eben nicht im Fokus von uns steht. Gut, Thema Bildungskontrolle, wie gesagt, war jetzt mittlerweile erreicht, also Feedbackbogen und Abschlusstest. Wir sind dran, eben Level 3 zu machen. Wir werden nie Level 4 machen, das heißt Return of Investment, wenn wir flächendeckend nie machen. Wir werden es punktuell versuchen, mal zu errechnen und danach zu beweisen, was heißt das. Zertifizierung ist ein großes Ziel, das wir gesetzt haben. Ist natürlich so nicht explizit, aber will ich einfach mal erwähnt haben, dass wir das so machen. Python Academy, wie gesagt, was ist das? Wie gesagt, das Lernportal für uns ein riesen Mehrwert in der Organisation, weil es gab nie eine Stelle in der Organisation, wo alle Befähigungsthemen für den Mitarbeiter zusammengelaufen ist. Es gab immer verschiedene Stellen im Intranet oder schriftlicher Form, wo Ausbildungsthemen angeboten waren. Und wir haben es jetzt wirklich geschafft, alle Ausbildungsthemen inklusive der Kooperationspartner an einer Stelle der Raiffeisenbank zugänglich zu machen. Das Ganze erfolgt über Single Sign-On-Zugang in der Technologie, das heißt über ein einheitliches Passwort in der Raiffeisen-Gruppe. Wir sind im Moment, das darf man wirklich stolz sagen, die erste Person, die überhaupt Mitarbeiter in der Organisation täglich, nämlich nachts, von unserem HR-System mit Lotus Notes matcht und in unser entsprechendes Lernportal bringt. Es gibt sonst im Moment keine Applikation, die das so macht. Ist auch ein Riesenaufwand jetzt gewesen, weil die Bank muss uns die Stammdaten der Mitarbeiter überhaupt nicht mitteilen. Weil warum sollte sie das tun? Sie ist ja autonom. Das sind also Riesenprobleme organisatorischer Art, die dahinter hängen drin sind. Es gibt eine Online-Anwendung, das heißt, da ist der Zugang auch auf die Lernprogramme als Vorbereitung oder direkt auf die Abschlusstests oder Feedbackbögen möglich. Es gibt Schnittstellen zum HR-System. Die User werden dort, wie gesagt, komplett abgeglichen jeden Tag. Und auch die Struktur, das heißt, aus dem HR-System kommt täglich nach die gesamte Struktur von einem Ausbildungsprogramm. Es wird weiterhin zum Teil dort gepflegt, weil wir Abrechnungssysteme mit SAP haben. HR-System ist nicht SAP, es ist ein anderes System, aber es gibt das ganze FICO, also Finanzkontrollmodul, wo wir die Rechnung laufen lassen. Das ist ein bestimmter Nutzen im Rechnungsschnittstelle. Der Prozess des Lernprozesses verändert sich jetzt. Im Moment kriegt jeder Mitarbeiter bei uns ca. 5 bis 6 Seiten auf jeden Fall pro Einladung. Das ist die Teilnehmerliste, Programm, Einladungsschreiben, Hotelreservierung und so weiter. Das minimieren wir über die Systeme, eben auch Hotelbuchungen und so weiter machen und letztendlich dort den Mitarbeiter wieder transparent machen, die Teilnehmerliste im Lernportal haben und das ganze Programm als PDF-Form letztendlich haben. Eben die Folien immer mehr auch elektronisch. Viele Seminare, die haben noch ein Diplom als Vorbereitung. Das ist auch zum Teil wichtig und gut. Aber wenn nach und nach eben das minimieren, dass wir dort bestimmte Inhalte nur noch elektronisch zur Verfügung stellen. Das heißt nicht als E-Learning, sondern als Programm zur Verfügung stellen oder halt eine Umstrukturierung stattfinden lassen. Für uns ist das die Grundlage eben fürs gruppenweite Bildungskontrolle. Das heißt Zugriffszahlen, Testergebnisse, Buchungsprozesse und so weiter, ist alles soweit für uns, wie wir jetzt nötig haben, auch transparent. Die Raiffeisen Academy ist durch ihre User, wo die Raiffeisen gezielt Mitarbeiter ansprechen kann. Das heißt, wir können heute über das Lernportal eine Bank, eine News mitteilen, die nur die Bank sieht. Das gibt es heute in Raiffeisen noch nicht, sonst im Intranet oder sonstigen Sachen. Kann man sich jetzt fragen, warum ist das so und so weiter. Aber eben so ein bisschen Strukturthematik auch. Und wir haben jetzt eben durch dieses ganze Konstrukt wirklich die Möglichkeit, bestimmte Zielgruppen, weil wir wissen zum Beispiel dann mehr und mehr über die Zertifizierung, wer Finanzberater ist, wer Senior-Finanzberater ist, wer Leiter-Finanzberater ist und können den Zielgruppen gezielt Informationen zur Verfügung stellen. Was jetzt nämlich passiert, ist auf einmal, Herr Meier, Leiter Produktkoordination, kam gestern und hat gesagt, ihr könnt jetzt das und das machen, eben über den Finanzberater. Ja, können wir. Und er will einfach ein PDF von den neuen Produkten nur den Finanzberatern zur Verfügung stellen. Können wir jetzt machen. Weil über die Zertifizierung, die wir dort anbieten, wissen wir erstmal, wer Finanzberater ist in der Stufe. Natürlich jetzt mehr für unseren internen Businesspartner, den er an anderer Stelle im Moment überhaupt nicht bekommt und auch nicht absehbar ist, dass er es überhaupt bekommt. Und das ist natürlich für uns nochmal wiederum ein Mehrwert in der Organisation, wo wir sagen können, okay, wir unterstützen, das ist vielleicht bei Ihnen nicht so, dann haben Sie viel Glück nach meiner Meinung. Es gibt jetzt verschiedene Anwendungen, ich will jetzt auf zwei ein bisschen näher eingehen. Das eine ist jetzt das Thema aktive telefonische Kundenbearbeitung, gibt ein Blended Learning Konzept, für das CRM-Tool-Lernprogramm haben und dann eben der Trainer geht raus, ja? Das ist auch extra so gewählt. Erst gibt es eine Theorievermittlung, aufbauend auf das Lernprogramm. Dann gibt es praktisch Fallbeispiele, die der Trainer durchspielt, und dann geht man live ins CRM-Tool rein und telefoniert live mit Kunden, Datensätzen, und dann ist der Trainer eher der Coach in der Phase. Was machen wir da im Vorfeld? Wir suchen uns im CRM-Tool Gespräche physisch in der Bank zu vereinbaren, für den Finanzberater, für den Vorsorgeberater, für den Kreditberater. Wir suchen uns vorher über einen Report im CRM-Tool raus, wie viele Kundengespräche gibt es jetzt, wie viel gibt es dann nachher, später nach dem Training. Und das Ganze läuft eben so einen Tag im Prinzip komplett ab, und am Schluss gibt es eben eine Gesamtwertung, den Bankleiter auch, wie viele Kundengespräche haben wir jetzt überhaupt in der Zeit vereinbaren können. Ja. Und das ist natürlich ein gewisser Mehrwert auch für die Bank, dass sie sagt, ah, jetzt wird auch transparent, wenn ihr zu uns kommt und wir bezahlen dafür was, tut uns das jetzt eigentlich dafür machen. Was dann wiederum passiert, dass wir der Bank anbieten, um wahrzunehmen eben nach 6 Wochen, dass der Trainer im Prinzip dort wieder rausgeht und sagt, okay, wir schauen mal nach, wie ist jetzt der Prozess, wenn ihr die Leute anruft, ist das noch so okay, können wir da noch optimieren. Das Thema ist in der Schweiz, finde ich, ganz unterschiedlich, weil, vielleicht kennen Sie das aus Ihrem Vertrieb, das aktive Thema, also aktiv auf die Kunden zuzugehen, ist noch ein gewisses kulturelles Thema hier in der Schweiz. In Deutschland kenne ich das ganz anders, da ist man sehr aggressiv zum Teil, auch zu aggressiv. In der Schweiz ist man sehr verhalten. Und gerade auch in den unterschiedlichen Regionen ist das sehr unterschiedlich, dass die Leute sagen, ja, ich will das gar nicht, weil ich will das auch nicht, dass mich die Bank anruft zu Hause. Und also warum soll ich das jetzt als Mitarbeiter der Raiffeisen machen und meine Kunden aktiv anrufen? Und das ist ein sehr starkes Überzeugungsthema. Das geht doch immer darum, den Leuten, wie machst du das jetzt alles und wie gehst du mit der Fragentechnik um, mit den W-Fragen weiter. Es geht sehr stark darum, die Akzeptanz zu schaffen, dass ich das jetzt mache überhaupt. Und das kannst du personell machen. Und deswegen haben wir aber gesagt, okay, die ganze Thematik wie CRM-Tool, wie tue ich meine Kontakte pflegen, meine Pendenzen, entsprechend Fragentechnik, das kann ich über mein Programm machen. Das steht auch gar nicht mehr so im Vordergrund, das kann er auch im Nachgang immer noch im Lernprogramm nachschlagen. Aber das, warum soll ich das jetzt machen? Ja, Zeugen, das muss ich personell machen. Ja, da muss ein Trainer sich Überzeugungsarbeit machen. Und das ist eben ein Konstrukt, das sehr stark fahren, wo wir nachweisen, dass eben das Thema der Produktverkäufe beziehungsweise auch erstmal der Vereinbarung der Kundengespräche, und das ist ja das Wichtige, erstmal extrem erhöhen. Wir haben dieses zum Beispiel im Anlagebereich oder im Vorsorgebereich, wo wir dann eben die Fallbeispiele und entsprechend das Angebot auch vom Lernen fassen und sagen, okay, wenn man das CRM-Tool Vorsorgeversicherungsfall eher, wie tue ich einen Versicherungsantrag von dem Tool erfassen, beim Anlegen, wie tue ich jetzt ein neues Depot überhaupt erfassen und so weiter. Und ein Punkt, wo im Moment sehr stark auch draußen an der Front benutzt wird, aber wie gesagt, sehr stark auch in dem Umfeld eher Change eingesetzt wird, das Verhaltensthema, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass ich jetzt aktiv meine Kunden auch bearbeite. Das ist Teil eines gesamten Konstrukts auch wieder zum großen Umfeld, das heißt aktive Kundenbearbeitung bei uns. Und das ist ein Strategieprojekt, wo es eben darum geht, die Raiffeisenbanken in Anführungszeichen zu befähigen. Das hat aber nicht nur mit Ausbildung, sondern eben auch Strategieebenen zu tun. Ich muss mir als Bank erstmal Gedanken machen, nur eine Balance Scorecard oder eine Lokalmarktstrategie zu haben. Wie gehe ich jetzt vor in meinem Markt? Und wie kann ich jetzt da gezielt bestimmte Kundensegmente überhaupt ansprechen? Ja, und das ist eben auch wiederum ein Teil des Strategieprozesses, der dort stattfindet und auch eingebunden ist über das Vertriebsmanagement. Das heißt, wenn das Vertriebsmanagement drauf hat, die Beratung jetzt merkt, ah, die Leute sind noch gar nicht befähigt, eben das aktiv mit dem Kunden zu machen. Dann werden wir mit zugezogen, da geht ein Trainer von uns raus mit dem Bankleiter und mit dem Strategieberater von unserem Vertriebsmanagement und setzt sich hin, was können wir jetzt da anbieten. Das ist ein Thema raus da. Das andere Thema ist die Vorsorgekampagne, da zeige ich Ihnen auch ein paar Zahlen jetzt dazu. Das heißt, da wird es auch ein bisschen konkreter. Die Vorsorgekampagne haben wir jetzt ca. 3 Wochen bevor es live ging. Das heißt, wir sind zum Endkunden, glaube ich, am 19.10. live gegangen mit TV-Spot, mit Printmedien, mit unterschiedlichen Teilen, die Raiffeisen so nutzt. Und haben dort mit dem Zugbrücken ein bisschen Werbung gemacht und machen das immer noch für das Thema Vorsorgeplan 3. Das ist ein Produkt von uns. Und wir haben im Prinzip 3 Wochen bevor das Ganze gestartet, also in unserem Lernportal in der jetzigen Version verschiedene Lerninhalte zur Verfügung gestellt. Wir haben dort 3 Lernprogramme generiert, wo wir den Mitarbeitern in unterschiedlichen Bereichen entsprechend zur Verfügung stellen. Finance Expert ist einfach nur ein Gütesiegel, das haben Sie vielleicht auch schon sogar schon wahrgenommen, in der Wohneigentumsförderung der Raiffeisen, da steht dann auf einmal Finance Expert auf der Werbung drauf. Da geht es einfach darum, dass wir dem Mitarbeiter erklären, was ist Finance Expert? Was versteht die Raiffeisen drunter? Dann gibt es natürlich ein Lernprogramm zur Vorsorgebasis, das heißt, da werden die drei Säulen in der Schweiz erklärt. Was steckt dahinter? Wie sind Steuerrechte? Wie ist letztendlich das rechtliche Thema? Das ist sehr allgemein gehalten. Und das dritte Thema ist im Produktlernprogramm, das ist VP3, das ist unser Produkt, Vorsorgeplan 3, wo wir anbieten dem Endkunden. Und dazu sehen Sie eben jeweils einen Feedbackbogen, jeweils eine Lernerfolgskontrolle. Das steht dem Mitarbeiter so frei verfügbar, kostet dem Mitarbeiter nichts. Das ist im E-Learning-Bereich so, dass wir Angebote kostenlos für die Banken machen. Weil die Kosten, die wir haben, werden intern über die Projekte, eben über unseren Auftraggeber des Produktmanagements zum Beispiel abgegolten. Das heißt, für die Bank ist das super interessant, weil natürlich jetzt kann die Bank auf eine kostenlose Qualifizierung zugreifen und kriegt auch noch sehr detaillierte Ergebnisse darüber. Das Ganze, wie gesagt, ging dann raus zu den Banken. Das sind jetzt einfach Zahlen von gestern. Lernprogramm Vorsorgebasis 2225 Mitarbeiter, die das Lernprogramm gemacht haben. VP3 1432, Finance Expert 714. Da die Lernerfolgskontrollen, das ist alles freiwillig, ja, gell? Also die Mitarbeiter, die müssen davon gar nichts machen. Das ist ihre Sache, wir bieten das einfach an. Und wir haben natürlich noch Defizite. Das heißt, bei jetzt VP3, 771 Leute haben den Test gemacht, können wir jetzt sehr genau auch sehen, wo sind Defizite in dem fachlichen Bereich bei VP3. Und haben jetzt zum Beispiel über das Produktmanagement bestimmte Themen auch initiiert, über den PDF wieder informiert, über die Situation.
Das ist ja eine Frage, wie groß ist der Zeitbedarf für so ein Lernprogramm?
Ja. Was noch spannend ist, das habe ich bisher noch nicht erwähnt, alles, was wir im E-Learning-Bereich machen, machen wir selber. Das heißt, wir haben keinen externen Partner. Das heißt, wir produzieren die Lerninhalte komplett selber. Wir haben letztes Jahr Autorentools angeschafft, wo wir selber produzieren. Um mal so eine Kurse zu hören, und das glaube ich noch ganz spannend, wenn wir 30 Minuten Lernprogramm erstellen, dreisprachig, brauchen wir 3 Wochen nach dem Kick-Off kriegt der interne Kunde das Lernprogramm. Das heißt, dieser interne Benchmark-Prinzip. Die Lernprogramme Vorsorgebasis ist ca. 45 Minuten groß. Und VP3 sind so 35 Minuten groß. Finance Expert sind über 25 Minuten.
Sagen Sie noch etwas zu den Autorenprogrammen?
Ja, also ich kann es jetzt an der Stelle tun. Insgesamt 3 Autorentools im Einsatz. Warum 3? Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte im E-Learning-Bereich. Wir sprechen einmal von Non-IT-Inhalten. Das sind klassisch bei uns eben Produktthemen, Prozessthemen. Themen. Da haben wir die XML-Suite im Einsatz, die ist von ProLearn in München angeboten und benutzen das, wie gesagt, in diesem Non-IT-Bereich. Im IT-Bereich haben wir, also alles IT-Bereich ist für uns alle Tools, die wir einsetzen, um die zu simulieren oder halt Abbilder davon zu schaffen, benutzen wir den Team-Trainer von TTN in Heidelberg. Und im Assessment-Bereich, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ist die IQ-Box, wo wir hier von Comatis in Bar einsetzen, wo wir das ganze Thema Kirkpatrick im Prinzip mit abbilden. Also die ganzen unterschiedlichen Levels, Abschlusstest, Feedback, Transfertest und so weiter. Das sind die 3 Tools.
Und die Tests, machen Sie das im Cyber-Test?
Nee, die Tests sind dann mit der IQ-Box. Also die IQ-Box ist im Prinzip eigentlich, es gibt in der IQ-Box unterschiedliche Module. Ein Modul ist das E-Assessment im Prinzip, wo ich dann elektronische Tests oder Feed-Umfragen mitmachen kann. Und Modul ist die LMS, die 3. Komponente, das ist die Kompetenzmanagement. Das sind die 3 Tools, die wir einsetzen. Der Erstellungsprozess, wie gesagt, läuft komplett intern. Das kann man sich fragen, was ist Raiffeisen so? Das hat natürlich das geht so weit, dass wir heute dem Produktmanagement einen standardisierten Preis praktisch sogar offerieren und sagen, wenn du bei uns ein 30-minütiges Lernprogramm in Auftrag gibst und 3 Wochen später eben die fertige Version in der Raiffeisen Academy haben willst, dann bezahlst du so viel dafür, interne Leistungsvermögen. Es ist kein hoher Betrag. Es geht nicht über die 10.000 Schweizer Franken.
Noch eine Frage zum Lernprogramm. Sind die dann bezahlt oder sind die jetzt
Wir können uns gleich auch mal Lernprogramme ansehen. Was man dazu sagen muss, technologisch müssen wir einfach Abstriche machen. Wir können keinen Sound und kein Video darstellen. Das tut natürlich den Erstellungsprozess von einem Lernprogramm erstmal minimieren. Ganz klar. Jetzt kann man sagen, ist das praktisch überhaupt noch so weit sinnvoll oder nicht? Wenn wir uns nachher mal Lernprogramme angucken, müssen Sie selber entscheiden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie sehr gut akzeptiert werden. Von unserer Einschätzung her didaktisch gesehen auch ausreichend. Nach meiner Meinung sind die viel besser wie manche Sachen, die Sie am Standardmarkt kaufen können. Aber das ist meine persönliche Einschätzung mit Ihnen. Man kann darüber diskutieren, wir können es technologisch einfach nicht machen. Weil die Bank die Bandbreite nicht hat, weil sie die Tools zum Darstellen nicht hat. Das sind unterschiedliche Effekte, die da schon drankommen. Wir machen auch kein Flash. Machen alles XML-Technologie, alles was wir tun, schnell. Das heißt, alle Inhalte sind letztendlich im offenen Standard. Wir können im Prinzip ruckzuck daraus ein PDF machen, wir können eine Word-Datei draus machen, das ist uns ganz egal. Das ist für uns extrem flexibel, auch für den Kunden zu reagieren, weil letztendlich muss ich meinen Kunden intern gut bedienen können und sagen können, okay, ich mache jetzt halt mal aus dem Lernprogramm eine PDF, wenn er es unbedingt ausdrucken will. Soll das halt machen. Das ist zum Tool. Was jetzt noch ganz interessant ist, das überspringe ich mal kurz in Zugriffszahlen, glaube ich. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das ist jetzt noch ein Altstand. Das war letzte Woche, glaube ich, noch der Fall. Also wir haben verschiedene Lernprogramme, Sie sehen schon, ein bisschen früh. Wir haben Finance Expert, wie gesagt, Vorsorgebasis hat jetzt gewechselt, Vorsorgebasis ist jetzt Platz 1. WebGemini ist ein internes Zeitprogramm für den Verband, nur in Deutsch auch haben. Super Renner. Was da wichtig ist, da ist die Integration im Tool. Das heißt, der Link fürs Lernprogramm ist direkt auf dem Tool. Das heißt, in dem eigentlichen Anwenden ist praktisch der Zugang direkt zum Lernprogramm auch. Raiffeisen-Archiv oder Reiharchiv ist letztendlich eine. Das ist noch ganz interessant, das Projekt. Das war eine reine Nachricht im ersten für das Projekt. Wir haben eigentlich ein Lernprogramm gebaut, wo Projektinformationen waren, Marketinginformationen, haben aber dann den Prozess innerhalb dieses Lernprogramms erklärt und sogar die Softwarelösung gezeigt, bevor die Bank es überhaupt hatte. Und das hat dazu geführt, dass es noch nie gab ein Archiv, so schnell die Bank praktisch jetzt. Dann nachher auch gesagt, es hängt eben damit zusammen, dass wir die Banken eigentlich so gut informiert haben, das war für uns sehr gut. Das sind jetzt in ruckzuck 360 Banken drauf. Die Bank muss dafür gehen. Das ist nur die Kosten zwischen 20 und 30. Und wir haben uns zeigen können, bevor die Banken kauft. Die hat die Bank wie die Lösung hat. Und das war für die Bank sehr spannend, anscheinend. Und hat dazu geführt, dass das Projekt sehr glücklich ist mit der Lösung. Ungefähr 50 Lernprogramme mit den Prozessen und den Interaktionen, also den Simulationen im Lernen, im Tool. Integriert einen direkten Link, dreisprachig im Tool, wo ich dann auf das entsprechende Lernprogramm komme. Meine Bank, Raiffeisengruppe, ist der Klassiker. Wir mussten es jetzt machen. In der Lernausbildung wird die Ausbildung von einem externen Partner. Und wir haben das jetzt eigentlich bei der Länge, dass die überhaupt wissen, wer Raiffeisen ist. Kommt sehr gut an, wird auch sehr gut genutzt bei den Lehrlingen, ist aber für uns im Moment auch nur deutschsprachig. Erstmal sind wir jetzt dabei, das dann auch Französisch und Italienisch zu machen. System, wo wir den ganzen Anlagebereich abwickeln. Das wird jetzt spannend, weil OTMS jetzt auch von Tobel. Und das ist natürlich auch nochmal im Mehrwert eben wieder im Kooperationsmanagement, dass wir sagen, ja, eigentlich haben wir dafür ein Lernprogramm gemacht und jetzt kann unser Kooperationspartner das auch einsetzen. Basis, im Prinzip passiert das, da ist auch das mit drin. Lernprogramm, wir haben das nirgends großartig eingebunden. Es steht einfach nur, ich weiß, in der Academy drauf sehr häufig aufgerufen, also irgendwie bei 500 Einkaufsfässern. Ist ein Thema, wie gesagt, wo ein Prozess eigentlich von einem Portal erklärt wird, wie ich jetzt Produkte langfristig einkaufen kann. Es gibt also ein Portal in der Reisen, wo ich eben Produkte einkaufen kann. Warum gehe ich nicht ein bisschen detaillierter, um Ihnen zu zeigen, welche unterschiedlichen Dinge ich mache. Die ganze Bandbreite von unterschiedlichen Prozessen und Themenfelder drin, von Produktthemen, von Prozessen im Zeitmanagement, Erfassung und so weiter, also sehr, sehr unterschiedlich. Ihnen das mal so ein bisschen aufzuzeigen. Also Rang und die Liste würde noch weitergehen, weggelassen, weil dann irgendwann der Platz da hinten ausreicht. Aber das ist eben das Spannende.
Wenn jemand jetzt diese Programme nutzt, ja. Wird da irgendeine Zeit abgebucht? Ach. Läuft das ab? Oder hat die Subunit, der Auftraggeber hat gesagt, okay, wir haben 50.000 Franken für die Software bezahlt, wie möchte die wieder irgendwie
Also gar nicht so. Ne? Im Prinzip Kopplung zwischen dem Geld, was der Auftraggeber intern bei uns im Verband bezahlt und der Nutzung eigentlich des Programms. Wenn wir Pech hätten, wir würden ein Programm umsetzen, was wir hoffentlich nie machen werden, wo nur 50 Zugriffe wären und der Auftraggeber hätte dann halt, was weiß ich, 30.000 Schweizer Franken bezahlt, dann hätten wir ein schlechtes Projekt. man sieht so ein bisschen hier dran abzahlen, dass wir eben auch Themen eben gezielt auch auswählen, die in der Organisation wichtig sind. Dass wir eben nicht hergehen und irgendwas machen.
Könnte Sie bitte mal die Legende einblenden?
Ah, die Legende ist einfach Deutsch, Französisch und Italienisch. Oh. Sorry, die ist in Excel ist das ein bisschen raus, weil der Platz, das sind einfach die Zugriffe in Französisch und das in Italienisch. Das ist alles. Das sind die Sprachzugriffe. Sie haben immer ungefähr bei Französisch immer ein Fünftel ungefähr meistens von dem, was Sie in Deutsch haben. Und das spiegelt auch die Verhältnis der Mitarbeiterzahl auch wieder. Italienisch ist noch ganz interessant, weil im Tessin ist für uns eine gewisse Randregion in der Ausbildung. Wir haben dort keinen hauptverantwortlichen Ausbildner, der also 100% einen Trainerjob hat, weil eigentlich die Zielgruppe relativ gering ist. Umso erstaunlicher ist es aber nicht zu verwundern, dass die Zugriffe, wo wir Italienisch haben, noch relativ hoch sind, wenn man die Verhältnisse eben der Mitarbeiterzahl angeht. Und das ist für uns natürlich wiederum ein Mehrwert auch, weil wir können jetzt eigentlich der Randregion Tessin in Anführungszeichen Ausbildung anbieten, über den Weg zumindest, und sagen, das hätten wir sonst gar nicht geschafft. Aus Ressourcenthematiken heraus. Und das zeigt auch im Moment jetzt auch bestimmte Themen, also RAI-Archiv zum Beispiel, Vorsorgebasis und VP3 ist in Tessin fast kein Thema. Warum? Weil HPV, also der Partner Helvetia, dort kaum aktiv ist mit uns im Tessin. Deswegen sind auch die Zugriffszahlen dort sehr, sehr gering. Ja? Aber wie gesagt, so der Rest ist noch sehr, sehr gut, wenn man eben sieht, dass es ja auch viele Themen gibt, wo die Tessin relativ nah an die Westschweiz reicht. Und das ist noch ganz spannend für uns eben, wo wir sagen, wir können dort sogar einen gewissen Effekt erzielen, sonst hätten wir da nie was machen können.
Wie viel Lernern entspricht ein Zugriff?
Wie viel Lerner ein Zugriff? Ah, okay. Ja. Das Academy, Sie haben es vielleicht vorhin bei den Zahlen, das sind jetzt wirklich Mitarbeiter, die da stehen. Das heißt, die Zugriffszahlen sind logischerweise veraltet im Verhältnis zu dem hier. Weil wir kriegen immer nur montags das Update der Logfiles, das ist auch überhaupt ganz einfach in der Raiffeisen. Das heißt, wir haben mal analysiert, was heißt das? Und das ist eine ganz interessante Frage auch, Herr König. Ist es so, dass das Verhältnis fast 1:1 ist? Und das ist ganz spannend, finde ich. Das heißt, der Mitarbeiter, der dort, also Lernprogramm bearbeitet, hier heißt wirklich, hat es bearbeitet. Es ist nicht so, dass es nur aufgemacht hat und dann geschlossen haben. Wir haben hier Status im Prinzip drin, dass nach AECC gibt es halt nur 3, aber zumindest er hat es überhaupt nicht angeguckt, er hat es zum Teil gemacht oder ganz bearbeitet. Und das sind die Leute, die ganz bearbeitet haben. Das heißt, es ist fast 1:1 und das finde ich noch ganz interessant. Das ist im Prinzip das Verhältnis. Bei VP3 und Vorsorge ist es so, dass die Mitarbeiter es wirklich bearbeitet haben und das anscheinend auch bei einem Zug. Ja. Und das ist noch, aber die Module sind auch nicht so groß, wie gesagt, und die Banken haben das wahrscheinlich auch vor Ort organisiert. Wir haben da auch keinen Einblick, wie sie das gemacht haben. Wir haben jetzt 3 Schritte, also als E-Mail ein Feedback bekommen, noch einmal aus dem Wallis, auch sehr interessant. Die Bankleiter hat sich super bedankt, ja, super Geschichte mit der Vorsorgekampagne. Wir konnten jetzt in kürzester Zeit, habe ich den Auftrag erteilt, alle Mitarbeiter zu qualifizieren in dem Umfeld und so Feedbacks bekommen wir im Moment. Und das ist eigentlich sehr positiv natürlich für uns. Aber das ist wirklich hierbei sehr interessant auch, die Zusammenhang zwischen Anzahl der Zugriffe und Mitarbeiter. Und der ist fast 1:1. Und das ist wirklich spannend. Gut, das andere Thema ist, wir fragen ja auch unsere User, wie gefällt Ihnen das einfach? Ich lese das auch vor, weil man kann es vielleicht von hinten schlecht lesen. Also wir haben einen Feedbackbogen nach jedem Jahr, wo wir 7 Fragen stellen. 3 Fragen gehen sehr stark in die Richtung Verständlichkeit, Praxisnähe und Benutzerfreundlichkeit und 3 Fragen gehen in die Akzeptanzbereiche rein. Nämlich Akzeptanz einmal, würden Sie Ihrem Kollegen das bearbeitete Lernprogramm weiterempfehlen? Würden Sie dem derartigen Lernprogramm auch andere Lerninhalte lernen wollen und hat Ihnen das Lernen mit dem Lernprogramm Spaß gemacht? Die Antworten sind immer jeweils ja und nein. Ich sage dazu nichts, ja. Das sind einfach Fragen, die wir den Mitarbeiter stellen, also in dem Feedbackbogen. Das ist freiwillig, der Feedbackbogen. Hier dahinter liegt eine Grundgesamtheit von ungefähr 80% der Mitarbeiter, die Sie vorher als Teil gesehen haben. Das heißt, im Prinzip hier in VP3 macht es irgendwo was. Ist nicht schlecht. Das andere Thema ist dann eben, ich sage dazu auch gleich noch was, sind eben die Verständlichkeit, also Benutzerfreundlichkeit, Praxisnähe und die Verständlichkeit des Lernprogramms, die kommen dann noch dazu. Und es gibt dann noch eine Frage, so nach dem Motto Anmerkungen in schriftlicher Form. Und wir legen, wie gesagt, darüber einen Qualitätsindex. Das, die Systematik ist nach Homburg und Partner, das ist eine Uni Mannheim, ein Prof, der sich dem Thema Kundenzufriedenheit widmet eigentlich. Das heißt, er evaluiert eigentlich Produkte. Und auch unser Thema ist natürlich auch ein Produkt, das ist halt ein Ausbildungsprodukt. Und wir wollen einfach wissen, wie zufrieden ist der Mitarbeiter. Und er hat halt so einen Bereich, wo verschiedene Wertebereiche existieren, grün, da ist der Kunde halt zufrieden mit dem Produkt. Dann gibt es halt eher so einen hellgelben, dunkelgelben und roten Bereich. Und das bildet sich da im Prinzip. Man sieht eigentlich zwei Effekte. Wir haben ein Problem, oder sagen wir mal Problem nicht, wir haben noch ein bisschen Optimierungsbedarf bei der Praxisnähe, weil der Wert ist nicht ganz optimal. Das hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Und wir müssen aufpassen bei der Verständlichkeit. Die zwei Werte müssen wir im Auge behalten. Und da müssen wir eben, wie gesagt, die Stellschrauben, auch die, eben das Einbinden, was Sie vorhin auch angesprochen haben, der Banken noch forcieren, dass diese Themen letztendlich dazu führen, dass dort bessere Werte, sie sind nicht schlecht, im Gegenteil, aber sie könnten noch ein bisschen besser sein. Ja. Und das ist ein Thema. Bei der Akzeptanz generell sieht man sehr hoch eben den Ausschlag eher im grünen Bereich. Das ist klar, vorhin haben Sie auch gesehen, es gibt aber dann pro Produkt auch verschiedene Vorsorgebasis hat zum Beispiel jetzt hier Spaß, hat es nicht so gemacht, ist auch, wenn man sich das Programm anguckt, eher ein bisschen trockener. Weil es geht ja sehr viel um Gesetze, um entsprechende Inhalte, die vielen Mitarbeitern auch schon klar sind, mit den drei Säulen und so weiter. Also da ist vielleicht der Spaß nicht ganz so hoch gewesen. Und das sieht man daran auch wieder ganz schön eigentlich. Und das ist ein Teil, der jetzt dabei ist, natürlich auch Richtung GL zu reporten. Das machen wir im Moment noch nicht. Wir sind jetzt dabei, mal vorzubereiten für ab praktisch das erste Quartal 2006, wenn wir praktisch das erste Mal einen kompletten Report mit Zugriffszahlen, Qualitätsindex und so weiter quartalsweise der GL zur Verfügung stellen. Und das ist für uns natürlich jetzt ein Punkt, wo wir intern für uns auch Marketing machen. Hat zum Beispiel jetzt dazu geführt, wenn Sie die neue Panorama bekommen, wenn Sie feststellen, dass Sie viel Seiten zum Thema Ausbildung vorfinden. Das heißt, für den Endkunden eigentlich beschrieben, was macht Raiffeisen in der Ausbildung. Ja, das ist auch schon gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir haben da mittlerweile von 600.000 Panorama-Lesern, die dort die Zeitschrift bekommen, ist schon gar nicht so schlecht. Führt dazu, dass wir jetzt am 20. ist die FS1-Sitzung, FS1 heißt Geschäftsleitung plus die Departementsleiter sind, wo wir eben jetzt vorstellen dürfen, Raiffeisen Academy. Das heißt, man nimmt uns jetzt letztendlich auch wahr. Ich sage es, warum sage ich es überhaupt? Letztendlich hat dieser Erfolg dazu führt, dass man natürlich mehr Transparenz auch reinbringen muss. Also wir müssen auch im Prinzip sowas transparent machen, wenn wir sagen wollen, was hat das jetzt letztendlich für Auswirkungen aufs Business, wie wird das akzeptiert überhaupt von der Zielgruppe. Ja, hier stehen natürlich jetzt im Moment noch keine Businesszahlen, aber Businesszahlen, Spiel, Anlageoffensive, es gibt dieses Jahr, gibt es immer noch ein Strategieprojekt, geht darum, bestimmte Banken fit zu machen im Anlagebusiness. Ein Projekt, was mit Fontobel zusammenläuft. Und dort haben wir zusammen mit Fontobel auch Qualifizierungen generiert, um den Prozess zu unterstützen, zu sagen, okay, wir qualifizieren jetzt die Banken im Umfeld Anlageoffensive. Und da ist es so, dass wir es wirklich geschafft haben, in Zahlen auch auszudrücken, die Banken, die qualifiziert worden sind, weil der Bankleiter entscheidet ja, will er überhaupt qualifiziert werden oder nicht. Es ist ein Angebot für ihn, er muss es nicht buchen. Die Banken, die wir qualifiziert haben, haben ein Drittel mehr strukturierte Produkte zum Beispiel verkauft, weil wir gezielt dort strukturierte Produkte qualifiziert haben. Die Banken, die nicht qualifiziert worden sind, haben, wie gesagt, ein Drittel mit den gleichen Marktdaten und so weiter, logischerweise. Ich kann natürlich nur entsprechend dort vergleichen, wo das so ist. Also Kundendaten, Menge, entsprechende Ausprägung von den Cross-Selling, wo schon bei den Kunden da ist. Das heißt, die Quote Cross-Selling war gleich wie entsprechend in der Vergleichsbank und so weiter. Und das ist natürlich ein gewisser Erfolg, wo wir jetzt auch rein nachweisen können. Eine Gruppe von Banken, das sind im Moment 15 Banken in der Schweiz, die an diesem Programm teilnehmen, wird aber jetzt nächstes Jahr für die gesamte Organisation ausgerollt. Das heißt, die Bank, die das machen will, kann im Prinzip das Thema Ausbildung optimieren und auch anbieten. Findet man heute zum Beispiel im Ausbildungsprogramm standardisiert, gibt es Ausbildungen nur für die Anlageoffensive, steht dann auch so da drin. Steht auch drin, dass das nur dann stattfindet, die Ausbildung, wenn die Bank auch die Anlageoffensive macht. Ist auch explizit erwähnt, weil eben zur Anlageoffensive nicht nur aktuelle Themen, das ist nochmal die Vielfalt sehen. Wir haben, wie gesagt, die Anlageoffensive, das ist für uns eines der großen Strategieprojekte. Wir haben nächstes Jahr das ganze Thema Nichtleben. Das wird in der Raiffeisen nochmal eine neue Dimension annehmen, weil wir im Versicherungsgeschäft im Moment relativ wenig machen. Wir gehen eigentlich jetzt einen Schritt ins Thema Gebäude- und Bauversicherung, wo wir eben im Nichtleben-Umfeld aktiv werden und dazu mit HPV jetzt ein Riesenprojekt aufgesetzt haben im letzten Vierteljahr, eben auch Ausbildungen aufbauen, auch E-Learning. Dann das ganze Thema Kredit wird nächstes Jahr ein sehr großes Thema bei uns sein, weil wir das Kreditgeschäft und Thema Zertifizierung im Anlagebereich ist für uns eines der Kernpunkte. Das sind soweit so ein bisschen Ausführungen. Ich würde Ihnen ganz gerne, wenn Sie Lust haben, noch interessiert, wie das aussieht, damit Sie da mal sehen, wie so ein Lernprogramm daherkommt bei uns, Herr Raiffeisen.
Darf ich gerade an das Publikum eine Frage richten, damit ich zumindest meiner Verantwortung als Veranstalter nachkomme? Wir sind jetzt bald an der Deadline, die ich Ihnen angekündigt hatte. Wir können vom Haus her und wie es scheint auch von Herrn Mayer her gerne beziehen und auch die Kollegen mit dem Abwehr warten. Möchten Sie hier gerne noch etwas Zeit für Nachfragen nutzen oder sollten wir uns zügig mit unserer Deadline dem Ende nähern? Was ist von Ihren Agenten her heute Abend möglich?
Also ich würde gerne noch so das ein oder andere Lernprogramm sehen.
Okay. Ich bin schon dabei. Es ist jetzt einfach mal, ich sage inhaltlich gar nichts dazu, ich will Ihnen einfach nur mal zeigen, wie das Lernprogramm aufgebaut ist. Zeige Ihnen nachher auch mal noch ein anderes, dass Sie sehen, wie das überhaupt daherkommt. Das ist jetzt eben ein Teil eben dieses VP3, was ich Ihnen gezeigt habe. Es ist alles soweit standardisiert, das heißt, der Aufbau, die Navigation ist in jedem Lernprogramm gleich. Das heißt, der Lerner muss sich nur einmal dran gewöhnen, wie er die Funktionsweise hat. Sie haben eben jetzt hier so Möglichkeiten, Effekte zu erzielen. Wir haben dort jetzt eben auch Lernerfolgskontrollen mit drin, zum Beispiel eine Multiple-Choice-Aufgabe. Ich kriege da Feedback, der Autor hat das jetzt so eingestellt, er hat zwei Versuche. Ich kann jetzt pro Antwortalternative mir noch ein Feedback on Demand anzeigen, warum ist das richtig. Ja, entsprechend dort dem Mitarbeiter einen Hinweis geben. Ich könnte auch eine Lernempfehlung ausgeben im Lernprogramm, das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Ich kann jetzt im Lernprogramm eben die Kombination zwischen Non-IT und IT machen. Das ist ein elementarer Punkt bei uns, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt Befähigungsthemen in Zukunft anbieten, integrieren wir in ein Fachtraining oder ein Verkaufstraining immer mehr die Beratungstools oder CRM-Tools auch. Und eben im Lernprogramm ist das genauso. Das heißt, das hier ist jetzt ein Lernobjekt letztendlich aus einer IT-Software, wo mir jetzt gezeigt wird, wie ich jetzt hier eine Steuerberechnung mache. Das ist einfach eine IT-Lösung. Das ist eine guided Tour einfach, wo der Mitarbeiter gezeigt bekommt, was er jetzt da machen soll. Und eben, es wird aber aufgerufen aus letztendlich dem Lernprogramm Vorsorgeplan 3. Es ist zusammen integriert. Es sind Ergebnisse aus zwei verschiedenen Autorentools, die aber technologisch miteinander auch da sprechen können auf der Autorenseite und letztendlich dem Lerner zur Verfügung stehen. Er kann ganz normal hier in seinem Lernprozess entsprechend weitergehen, kriegt verschiedene Inhalte für unterschiedliche Bereiche aufbereitet. Er hat jetzt hier Fallbeispiele, die ihm erklärt werden. Es gibt eine Sitemap, wo er jetzt gezielt an Lerninhalte kommt. In der neuen Version haben wir auch einen Suchindex, das heißt, da kann er auch einen Text eingeben und Griff suchen und springt dann in ein Lernprogramm an eine bestimmte Stelle. Wir haben ein Glossar verlinkt, das wird jetzt ein Fehler kommen, weil das wird zentralistisch im Intranet betrieben. Der Glossar ist für alle Lernprogramme dann auch gleich im Bankenumfeld.
Können die Leute auch von zu Hause zugreifen? Oder
nein, im Moment nicht. Also im Moment haben wir nur die Möglichkeit, das von der Raiffeisen aus zu machen. Es ist natürlich ein Ziel für 2007, ist auch mit der Geschäftsleitung so besprochen, dass die Mitarbeiter praktisch von zu Hause aus zumindest die Möglichkeit bekommen, darauf zuzugreifen. Das ist jetzt eben für Reiharchiv, was ich vorhin auch genannt hatte. Hier erklären wir zum Beispiel jetzt einen Prozess, wie halt so ein Archiv- oder Archivierungsprozess funktioniert. Und eben, wenn ich jetzt hier draufklicke, komme ich wieder in eine Simulation von diesem Teilprozess. Ich kann mir vorstellen, diese Lösung für die Bank, bevor sie überhaupt Reiharchiv irgendwas davon gehört hatte, beziehungsweise sich auch entschieden hatte, wie funktioniert das Ganze jetzt. Und sie kann jetzt eben diesen Teilprozess in der Software durchgehen. Das ist jetzt eine Simulation. Ich kann jetzt hier entsprechend das Fallbeispiel durchspielen und kriege jetzt dort entsprechend die Möglichkeit zu sehen, wie funktioniert jetzt die neue Lösung entsprechend mit dem Reiharchiv. Wie man sieht aber, wie gesagt, das ist alles soweit standardisiert, wie man standardisieren kann und auch notwendig ist. Für uns ist wichtig, alles das, was Sie hier sehen, wie gesagt, ist die XML-Technologie. Das heißt, wenn die Reifeisen irgendwann auf die Idee kommt, anstatt blau oder irgendwie das Logo da oben anders zu haben, ändern wir das einmal, publizieren alle Lernprogramme einmal neu und alles sieht im Prinzip nach einem neuen Design aus. Anderes Thema ist noch, wo wir natürlich jetzt sprechen, ist Content-Sharing. Es gibt am Markt auch standardisierte Produkte der XML-Suite. Also Inhalte, die man kaufen kann am Markt, wenn wir die uns reinziehen in unser Tool und einmal publizieren, sieht praktisch das Tool aus wie Reifeisen. Was vorher eigentlich wo ganz anders daherkommt. Das ist auch ein Nebeneffekt, der da entsteht. Was zeigen wir Ihnen noch? Hier ist es jetzt so, dass hier auch ein Fallbeispiel drin ist. Das wird dann interaktiv durchgespielt. Es gibt eine Risikobewertung des Kunden. Es wird ein Vorpaket, soll man jetzt auswählen, wie man das zusammenstellt. Das heißt, es ist jetzt ein Fallbeispiel, der interaktiv aufgebaut ist, Berater hier sagen muss. Erklärt mit Lebenslauf, welche Anlagestrategie hat er eigentlich und jetzt letztendlich auch entscheiden muss, welche Fonds sind für ihn geeignet und warum. Das ist jetzt auch mal ein Beispiel, wie das Ganze aussieht. Also Sie sehen schon, das ist soweit alles. Mal schauen.
Kann der Teilnehmer das Lernprogramm so oft aufrufen, wie er will? Oder ist da
also im Moment haben wir keine Beschränkung in den Lernprogrammen drin, weil wir halt sagen, Lernprogramm in der Vorbereitung ja nützlich sein oder auch in der Nachbereitung im Lernprozess. Und wir haben in den Lernprogrammen keine Aufrufsperre drin, in den Tests ist es teilweise anders. In den Tests ist es manchmal so, dass er nur einmal oder zweimal das aufrufen kann. Einem, was wir zum Beispiel hatten, das hat man nicht bedacht, dass zum Beispiel das Tool Likeybox zählt im Prinzip, sobald ich auf den Test klicke, ist ein Versuch, ohne dass ich eine Aufgabe bearbeitet habe. Und jetzt hatten wir einen Zertifizierungstest zum Beispiel, wo im Prinzip dann der Mitarbeiter einfach mal reingeguckt hat, einfach mal sehen wollte, wie ist denn das? Und klickt einfach mal durch, ohne eine Frage zu beantworten. Damit hat er seinen Versuch verbraucht gehabt und konnte nicht mit dem Zertifizierungstest aufrufen. Deswegen haben wir das meistens dann mal auf 2 hochgesetzt. Im Tool nachher sehen wir schon, wenn er im Prinzip den ersten Versuch gemacht hat, ist durchgefallen und macht dann den zweiten Versuch und besteht dann. Das sehen wir dann im Tool. Und wenn wir dann sehen, im ersten Versuch hat er zum Beispiel sich das nur angesehen, dann steht da auch entsprechende Information drüber drin. Ein Tool, eine Applikation, die hier erklärt wird, wo letztendlich Prozesse hier erklärt werden, beziehungsweise hier auch wieder eine Guided Tour existiert. Man sieht es jetzt leider nicht unter Lampenaustausch. Hier unten ist dann ein Link auf Guided Tour, wo ich dann wieder einen Prozess erklärt bekomme, letztendlich in dem IT-Umfeld. Und so, wie gesagt, Sie sehen hier auch anhand dieser Ordnerstruktur gibt es verschiedene Dinge, die wir hier haben und letztendlich dort durchführen. Alles dreisprachig, meistens, also nicht alles, muss ich korrigieren, meistens sprachig. Wir haben Schnittstellen zum externen Übersetzungsdienst, das heißt, wir machen das nicht intern selber, sondern es gibt technologische Schnittstellen zum externen Übersetzungsdienstleister, eben über XML-Technologie, sodass wir innerhalb von 1 bis 2 Tagen die deutsche Version, die dann abgenommen ist, übersetzen können mit den Tools. Das heißt, wir haben wirklich sehr schnelle Möglichkeiten, eben die Lokalisierung vorzunehmen. Dann muss natürlich nochmal eine Qualitätssicherung im Produktmanagement erfolgen, das heißt im Tessin oder in der Westschweiz liest das nochmal jemand quer und dann wird es freigegeben. Aber wie gesagt, die reine Setzung vom externen Übersetzungsdienstleister und unser Aufwand ist sehr, sehr gering. Wir haben Tools, wo sie auch benutzen, Trados nennt sich das, und dazu haben wir eine Schnittstelle bauen lassen, sodass das Tool im Prinzip automatisiert unsere Lernprogramme übersetzen kann. Die machen dann ihre Qualitätssicherung mit ihren Autoren, manchmal auch nicht so gut, aber sollten sie zumindest machen. Und dann kriegen Dateien in der XML wieder zurück und bauen das relativ schnell wieder zusammen zu einem neuen Lernprogramm. Grafiken müssen natürlich ausgetauscht werden, das ist klar, das macht der Übersetzungsdienstleister nicht. Aber die Texte und so weiter, die macht er alles. Und Teamtraining, das ist auch noch ganz interessant, kann im Prinzip die deutsche Fassung, wenn sie die einmal aufgenommen hat, als Makro in Italienisch und Französisch wieder aufnehmen, ohne dass sie das nochmal in der Software durchgehen müssen. Der Teamtrainer merkt sich im Prinzip, wo sie hingeklickt haben und macht das Ganze im Prinzip, wenn alles gut läuft, automatisch in Italienisch und Französisch. Dann müssen nur noch die Texte, die sie im Tool haben, zum Übersetzungsdienstleister gehen. Das ist eine Word-Datei, die wird dann synchronisiert wieder später und sie haben die 3 Sprachen. Weit so gut. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Einblick bekommen, auch in die Lernprogramme. wenn Fragen sind, stehe ich jetzt gerne zur Verfügung. Mich hat es gefreut, Ihnen so ein bisschen was zu erzählen zu können. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß und Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Ich denke, was man noch zu sagen muss, wir haben wirklich jetzt ein Jahr. Also wir haben jetzt, hinter uns liegt jetzt ein Jahr. Und es ist nicht viel und ich glaube, es ist ja extrem viel dort passiert. Und wir haben dort auch jetzt innerhalb der Organisation viel bewegt. Aber es steckt natürlich auch viel Arbeit in dem Ganzen drin, das wissen Sie vielleicht, wenn Sie selber in dem einen oder anderen Prozess dran sind. Vielfach ist es Technologie, aber vielfach ist es auch die Strategie und die Prozesse, die intern sind, die natürlich aufgesetzt sein müssen und da funktionieren müssen. Da sind wir auch noch nicht optimal aufgestellt. Da wollen wir eben nächstes Jahr sehr stark die Qualitätssicherungsprozesse initiieren und auch eben mit dem Produktmanagement das optimieren, was die Anpassungen angeht und so weiter. Wir können nicht alles selber machen, was da ist, also selber als Ressourcen, sondern das Produktmanagement erstellt, wie gesagt, zum Teil die erste Version als Beta-Version. Wir haben die geschult. Das heißt, wir haben die praktisch ausgebildet als Autoren für die Lernprogramme zu erstellen mit den Tools. Und die erstellen zum Teil so die erste Version. Wir halten uns immer die Qualität sich vor und haben uns immer vor, das in unsere IT-Umgebung einzustellen. Das heißt, es wird nie ein Lernprogramm geben, was in der Organisation irgendwo anders da steht, was wir nie gesehen haben. Sondern das ist immer unser, wo wir sagen, alles, was mit E-Learning zu tun hat, wird über unseren Tisch passieren. Wir können dann auch die Reportings eben dann auch dem Auftraggeber zur Verfügung stellen. Das ist ein Mehrwert wieder für ihn. Aber wie gesagt, ganz wichtig, das lassen Sie sich nie eben dieses Thema aus der Hand nehmen, dass irgendjemand ein Lernprogramm baut, das in die Organisation reingibt, ohne dass Sie es gesehen haben. Weil dann werden Sie relativ schnell erleben, dass Sie wirklich reine Blätterschienen oder wirklich die nicht mehr gut aufbereitete Inhalte haben. Und das ist einfach wichtig, dass dort irgendwo eine zentrale Einheit existiert, die dort das Ganze ein bisschen managt. Okay, können wir zum Apero gehen. Und vielleicht zum mittleren Teil auch wieder weg. Okay, vielen Dank.
Ich habe das Wort schon vorweggenommen, um jetzt zum Apero zu gehen. Tatsächlich habe ich noch auch mindestens zwei Fragen. Insofern da hat es erlaubt, habe ich gerne noch mehr.
Klar.
Ich dachte, Sie hat sich gerne einbürgen, du hast schon mehr geschossen in den nächsten Raum, wo steht an. Ich gerne noch loswerden. Was Sie nachbereiten möchten. Und der Meier würde dann aussortieren, was er am Vorliegen herausgeben kann.
Ja, Sie kriegen alles, was Sie gesehen haben.
Also ich stelle da vor nichts drauf, was Sie eben erzählen durften. Oder so. Das habe ich schon vorher rausgenommen. Nein, aber ich denke, Sie kriegen alles.
Wunderbar, vielen Dank. Dann würde ich das also auch gerne nachbereiten. Perspektivisch würde es so sein, dass wir in etwa im halben Jahr, wenn es in dieser Folge zusammen mit den anderen schon angesprochenen E-Learning-Forumsveranstaltungen uns wieder hier treffen. Ich gehe davon aus, dass es weiterhin ein kleiner, feiner Kreis bleiben wird, der sich mit diesen Insider-Fragen befasst und würde Sie dann gerne wieder einladen, sofern Sie mich an informieren. Ich freue mich, den Abend. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.